So, die Bohnen sind fertig.
Mhm. Ganz gut. Hoffentlich halten es die Hosen aus.
Wieso? Weshalb? Warum?
Also sowas muss man sich ja wohl nicht sagen lassen, wenn man gerade so eine leckere Soße kocht.
Drei Berthe auf kulinarischer Körperfahrt.
Erstaunlich, was ein Mann alles essen kann, wenn er verheiratet ist.
Wieso, weshalb, warum? Folge 50, der kulinarische Podcast, heute live aus Hannover. Und wir sind, wenn ich mich so umgucke, ja, es sieht so ein bisschen nach dem Altbau aus. Es riecht auch so ein bisschen, wir wissen nicht, ob das hier so der Angstschweiß von einigen ist, die hier heute zum ersten Mal beim Podcast so richtig live dabei sind, oder es vielleicht, weiß ich nicht, das Gemäuer ist. Ja, wir sind heute hier bei dem Hauke, bei 33 Weine. Und es ist ja eine Spezialfolge. Und deshalb haben wir gedacht, Hauke allein ist schon sehr gut. Aber wir haben noch jemanden eingeladen. Und zwar sitzt der, ja, ich weiß nicht, es sieht so ein bisschen aus wie so ein Gaming-Zimmer in Düsseldorf. Wir haben einen der besten Fortnite-Spieler in Deutschland heute bei uns im Podcast. Ach nee, Moment mal. Nee, das war nicht so. Ja, genau.
Ja, Minecraft-Bier, oder?
Minecraft-Bier, genau, ja. Wir haben gedacht, Bier meets Wine. Und deshalb haben wir auch den Justus von Brauart Britische Biere heute bei uns eingeladen. Hallo.
Hallo.
Und was wäre unser kulinarischer Podcast ohne unseren Küchenguru, der in Augsburg thront und uns anlächelt mit seinem, was auch immer er heute anhat. Erinnert mich so ein bisschen an die Simpsons. An die eine Folge, wo Homer sich irgendwie so einen Fummel kauft für die Arbeit. Daniel, schönen guten Tag.
Schönen du bist dabei.
Guten Tag. Das ist Kunstseide.
Kunstseide, ja, so sieht's auch aus.
Ja.
Kann das Kunst oder ist das Kunst oder kann das weg? Und ja, heute gucke ich ihm in die Augen. Er guckt mich so ein bisschen verträumt an. Er hat uns hat hier die Technik aufgebaut und ich bin echt begeistert, dass jetzt alles klappt und läuft und auch, ich glaube, es funktioniert. Der Mann mit den kleinen, mit dem Kratzbaum und den kleinen Katzenaugen, Jonas, hallo.
Ja, wunderschönen guten Abend. Schön, dass wir es hingekriegt haben, Freunde. Und ja, auch ich möchte euch nochmal herzlich begrüßen. Zum einen unseren Homie Hauke, ne? Schön, dass du dir heute die Zeit und den Raum genommen hast.
Ja, erstmal herzlich willkommen bei mir im Laden und andererseits auch danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Wir laden uns immer ganz gerne irgendwo anders ein, deshalb ist das ganz gut.
So genau. Konnte ich das jetzt nicht formulieren, ne?
Genau.
Wir haben gedacht, die 50. Folge darf schon einen ansprechenden Rahmen bekommen. Und das Beste aus Bier und Wein haben wir heute zu Gast. Und schöner kann es eigentlich nicht sein. Insofern freuen wir uns auf einen illustren Abend. Vielleicht wird es ein Doubleheader oder einer mit Overlänge. Mal gucken. Vielleicht machen wir zwei Teile mit Pipi-Pause. Wir gucken mal, wo es uns hinführt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also wir haben jetzt ja hier schon locker eine Stunde aufgebaut gerade und ich bin so ein bisschen aufgewärmt. Ich hätte jetzt Bock auf ein kaltes Getränk so zum Starten.
Ja, würde Hauke, ganz
was, gut, was kannst ganz du denn als Weinfan, so als Einsteiger, so als locker runterschlürfenden Einsteiger empfehlen? Hast du da zufällig was kalt gestellt?
Ich habe in den Kühlschrank ganz unverfänglich geguckt, ohne uns, dass wir uns jetzt irgendwie großartig vorbereitet hätten. Und da hat im Eisfach was geschlummert, auf den Wunsch auch eines einzelnen Mannes zu meiner Rechten. Und hier steht so eine eiskalte Flasche, die quasi von außen schon so ein bisschen Morgentau eingefangen hat oder zu schwitzen beginnt, wie man es auch nennen mag. Es ist ein Petnat, den wir uns heute zuerst einverleiben werden. Und genau, ich denke, das wird ein guter Start eines möglicherweise feuchtfröhlichen Abends werden.
Wollen wir ihn reinlassen?
Ja, genau, in Düsseldorf hat man es nicht so mit langen Vorreden. Da wird gleich gezündet.
Wir haben da natürlich, das müssen wir nochmal den Zuhörern natürlich sagen, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Und so, dass jeder Teilnehmer dürfte jetzt irgendwie durch seine Frau, Freundin, Sekretärin, was auch immer, eine kalte Flasche gereicht bekommen, sodass ihr zufälligerweise auch wahrscheinlich Petnat bei euch stehen habt, wenn ich das richtig sehe.
Kann das sein? Ich habe alles selber gemacht. Ich bin das untere Ende der Nahrungskette.
Oha, okay.
Da muss man doch selber ran, ne? Bevor wir uns jetzt ganz gierig ans Aufmachen machen, würde ich euch einmal bitten, es gibt ja immer beim Pettner diese Möglichkeiten, da frage ich jetzt auch mal gerne hier in die Runde, die der wir sitzen. Wollen wir ihn aufschütteln, dass die Ablagerungen sich so ein bisschen lösen? Das ist natürlich für die besonders trüben Freunde sehr geeignet. Ich sehe hier schon ein sehr, sehr eifriges Nicken.
Das Interessante ist, hier in Hannover wird genickt und ich habe bei den anderen irgendwie so ein Kopfschütteln gesehen. Das war so ein bisschen, dass ich dachte, okay, wir können es ja auch, ich weiß nicht. Ja, also hier wird schon mal aufgeschüttelt und Jonas.
Ich überlege, ob ich noch schnell einen Regenschirm aus dem Auto hole fürs Equipment. Wer weiß, ob es hier gleich eine Rhabarber-Dusche gibt.
Ich guck mal hier an die Decke.
Wir schütteln den nicht auf, Daniel, ne?
Okay, nee. Gut. Ja. Während das hier aufgezischt wird, fleißige Wieso, weshalb, warum Hörer wissen es natürlich. Petnat steht für Petillon naturell und das heißt so viel wie natürlich prickelnd.
Genau, natürlich vergorener Schaumwein im Endeffekt, genau. Aber genau in der Übersetzung natürlich prickelnd.
Er kommt schon von alleine raus. So, ich schütte mal ein.
Nicht verkehrt.
Du, der.
Der Justus will eigentlich nur saufen.
Ja, der Justus, heute, ne? Der hat da, das ging so und dann schäumt es gleich. Und da siehst du bei Daniel, ne, der ist Experte, der hat so ganz vorsichtig aufgemacht. Ne? Der trinkt den, ja.
Ich bin Sauerbier erfahren, ich habe keine Angst vor sowas.
Ja. Du hast schon das ein oder andere in deinem Leben aufgemacht, ne?
Ja, vor allem bei so Hobbybrauerinnenbieren, die dann manchmal noch irgendwelche Partikel im Bier haben, die nicht da drin sein sollen. Wenn man so eine Flasche aufmacht, dann gibt es einen Effekt, der nennt sich Gushing, weil sich CO2 an Feststoffpartikeln im Bier entbindet und dann kommt einem die Flasche wirklich entgegen. Also dagegen ist eine geschüttelte Champagnerflasche nach einem gewonnenen Formel-1-Rennen gar nichts.
Okay. Wahnsinn.
Und sag mal, Justus, du bist ja auf jeden Fall Experte im Bereich Bier. Hast du eigentlich schon mal einen Petnat getrunken?
Ja, aus Italien.
Und den fandst du aber so mittel, hast du gesagt, glaube ich, ne?
Den fand ich so mittel, habe ich ein paar Mal getrunken, ist aus einem Weinladen-Bar hier in Düsseldorf, die auch sehr beliebt ist, wo ich auch sehr gerne hingehe, aber der hat mich irgendwie nicht so ganz vom Hocker gehauen, das ist richtig. Aber das war auch kein Rosé, wie wir hier haben, sondern ein Weißer.
Ja, und sag mal jetzt unseren Experten, der schon die Nase im Glas hat. Daniel, was sagst du zur Nase? Du kennst den ja noch nicht, ich kenne den ja schon. Du hast auch gleich erstmal fleißig eingeschenkt.
Ja, man muss ja auch ein bisschen was schmecken, ne?
Mhm. Ja, das Glas bietet bei Daniel auf jeden Fall genügend Gelegenheit zum Schmecken. Das
ja, sehr gut. Riecht auf jeden Fall super, wenn ich schon mal so sagen darf.
Genau, also es ist halt auch ein bisschen.
Auch ein bisschen in diese.
Ein bisschen hefeschmutzig. Das riecht man. Es hat so eine leichte. Ja, eine leichte. Ja, eine leichte Kirschfruchtigkeit, aber auch so ein. Was Rhabarberiges.
Rhabarberiges. Mhm. Das ist ein nettes Wort.
Rhabarberschorle, würde ich jetzt als erstes sagen.
Farblich geht's ja auch in die Richtung, würde ich mal so sagen, ne? Ja.
Also ich kann vorwegnehmen, ich kenne den schon, Hauke und ich haben den mal im Anschluss an ein Online-Tasting getrunken und wenn ich mich recht entsinne, haben wir den gut weggezischt und waren relativ auf Sendung hinterher, oder?
Genau, also ich will nicht sagen, dass wir vorher jetzt nach dem Online-Tasting komplett nur Wasser getrunken hätten. Wir haben das schon real gestaltet vorher auch, aber ich denke, nach dem Petnat hatten wir dann doch nochmal so einen kleinen Aufschwung, würde ich mal sagen. Genau, ich fand das gerade sehr interessant, was Daniel erzählt hat zu den Aromen. Wir haben einen Rosé-Petnat aus Rheinhessen von der Weincrowd. Grüße an die Jungs an der Stelle, falls jemand zuhört. Genau, wenn noch irgendwelche Worte vorweg zu sagen sind zur Nase, würde ich jetzt auch tatsächlich als allererstes zur ersten Geschmacksprobe und zum ersten Cheers heute Abend übergehen, wenn ich das mal so ganz frech übernehmen darf.
Ja, Chin. Prost. Auf die 50, Freunde, ne?
Danke für euren Besuch.
Cheers.
Schön, dass ihr da seid.
Cheers.
Prost.
Prost nach Mittel- und Süddeutschland.
Mitteldeutschland.
Westdeutschland.
Ich wollte Westdeutschland sagen.
Westdeutschland. Er ist noch ein bisschen aufgeregt.
Wir sind hier im Westen.
Jawohl, Herbert.
Sehr gut. Ja.
Oh, der ist immer so geil erfrischend.
Er ist wirklich lecker, also. Bei mir redet jemand im Hintergrund.
Hast du
Glaube ich nicht.
Nicht?
Nee, die wollen alle nur was abhaben.
Es wenn durchs Fenster, aber ich habe schon zugemacht, mehr kann ich nicht tun.
Das sind die Orgien auf den Düsseldorfer Straßen. Ja, erzählt doch mal ein bisschen zu den Pettnern. Genau. Wie findet ihr den
ganz
so?
Ganz kurz noch mal, Hauke, was die Weincrowd, das ist ja jetzt nicht so ein klassischer Winzer, ne? Das ist ja was Besonderes. Was hast du denn dazu zu erzählen?
Genau, wir haben die Jungs tatsächlich auch im Internet getroffen, sozusagen. Und die haben sich das Projekt ausgedacht, dass einerseits ein Winzer alleine, das gibt's schon tausendmal, das wollten die jetzt nicht mal so langweilig gestalten, sondern haben sich quasi zusammengetan und am Ende ist rausgekommen, dass ein Winzer und ein Marketing-Experte quasi sich zusammengetan haben und ein Projekt gestartet haben. Das nennt sich die Weincrowd und die Besonderheit an der ganzen Geschichte oder der Twist in der Story ist, dass quasi die Crowd, wie es schon im Namen zu erahnen ist, mitentscheiden kann, wie am Ende die Weine aussehen, in welche Flasche sie kommen, welche Weine es überhaupt geben wird. Das machen die dann tatsächlich ganz modern via Instagram-Abstimmung. Und genau, da kann man so ein bisschen interaktiv in den Winzerbetrieb mit eingreifen, was ich eigentlich ganz spannend finde. Trotzdem möchte ich sagen, an erster Stelle steht für mich dann doch die Qualität der Weine und ob sie mir schmecken oder nicht schmecken. Das ist bei mir das Kriterium, warum sie jetzt hier im Laden stehen oder nicht. Und das tun sie. Genau.
Die haben ja auch noch, oder du hast ja von denen, glaube ich, noch einen Riesling hier stehen, ne? Der war auch ziemlich lecker, weißt du? Ging auch gut runter bei uns.
Ja, halt. Ja.
Der kam aber auch gut an in dem Tasting, meine ich mich zu erinnern, ne? Da haben viele gesagt, auch so jüngere Leute, also so jung wie wir halt so sind, oder du, die haben gesagt, Mensch, so lecker kenne ich Riesling gar nicht.
Ja, ne? Die haben auch einen Riesling im Programm oder der Riesling, den die haben, der ist tatsächlich sehr untypisch für einen Riesling, weil Riesling zeichnet sich ja im Normalfall durch eine sehr präsente Säure aus. Sie haben es aber irgendwie hinbekommen, den Riesling sehr, sehr moderat in der Säure zu halten. Er ist jetzt auch nicht so super trocken, obwohl es ein trockener Riesling ist. Hat er so einen leichten, restsüßen Touch, sage ich mal, was ihn aber sehr sommerlich und drinky macht. Und zusätzlich haben sie noch einen Pinot Blanc Fumé haben wir von denen im Laden. Und das ist ein Eichenfass gelagerter Weißburgunder. Und der kommt auch super, weil ich finde, dieser Schmelz vom Weißburgunder wird durch eine Fasslagerung irgendwie noch gut unterstützt. Und daher ist das eine runde Sache, was die abliefern.
Ich finde, der Justus, der könnte doch mal erzählen, was er so schmeckt. Der ist ja nun auch Aromenexperte.
Ich soll sagen, was ich so schmecke?
Ja, so. Wie schmeckt er dir? Was kristallisiert sich so ein bisschen raus bei dir?
Naja, also wenn ich das jetzt erstmal mit dem einen Petnat, dem Weißen aus Italien, den ich schon mal vorher getrunken habe, vergleichen sollte, würde ich sagen, er ist nicht so sauer. Das finde ich schon mal positiv. Ist relativ trocken und das Hefe schmutzig vom Daniel ist schon ganz richtig. Also ich trinke auch so viel Schaumwein, aber geklärten, ne? Und das schmeckt man schon sehr raus. Ist halt so leicht fruchtig. Kann man gut trinken. Ne? Könnte man jetzt so mit zwei Leuten irgendwie 3 Flaschen am Abend locker weghauen. Das wäre lecker.
Ist aber auch das Wetter, ne? Dafür, ne? Schön warm, ne? Da passt das, ne?
Ja. Was für eine Rebsorte ist das eigentlich? Habe ich das überhört? Oder?
Nee, hatten wir noch gar nicht thematisiert. Das ist tatsächlich ein Dornfelder, den wir hier haben.
Dornfelder?
Ja. Genau.
Ist ja so ein bisschen so eine. Oder andersrum, ist jetzt nicht die Hipster-Rebsorte oder die Sexy-Rebsorte. Ne? Also viele verbinden mit Dornfelder noch so den Tetrapack-Wein von früher aus dem Supermarkt.
Absolut, aber genau daran sieht man ja auch, dass man gerade auch aus solchen Rebsorten, die jetzt eher im ersten Moment unsexy wirken, auch coole Sachen machen kann. Und es ist bei diesem Petnat auch gut gelungen. Und in der Fasson, in dieser Ausprägung habe ich einen Dornfelder auch noch nie getrunken, wobei ich sagen muss, ich habe sowieso noch nicht so die große Dornfelder-Erfahrung oder History hinter mir. Aber ja, der funktioniert.
Ja. Und vom Dornfelder zum Augsburger. Daniel, du bist ja, würde ich sagen, in unserer Gruppe hier definitiv der Petnat-Guru. Was hast du denn zu erzählen, außer hefeschmutzig? Schmeckt er dir gut? Schmeckt er so sehr gut? Oder wie fügt er sich ein in deine Petnat-Reihe?
Also er schmeckt mir sehr gut für das, was er ist. Dass es halt eben auch ein Rosé-Petnat auch ist. Dass er auch schön trocken auch ist. Er könnte für meinen Geschmack vielleicht noch einen Ticken mehr Säure vertragen. Dass man mal so ein bisschen leer hinten raus, finde ich. Aber jetzt gerade, wenn du es jetzt, wir haben ja auch jetzt heute wieder so einen 30-Grad-Tag fast gehabt. Dafür finde ich ihn sehr schön, dass er halt eben auch, auch schön prickelig auch ist. Wie gesagt, ich habe ihn jetzt nicht aufgeschüttelt. Wollte ich jetzt ich auch mal nicht. So. Ich finde ihn dafür sehr, sehr gut. Er ist auch schön aromatisch dafür.
Ich finde jetzt gerade, wo er ein ganz bisschen wärmer wird und der Pritze ein bisschen weg ist, finde ich ihn noch ein bisschen geiler.
Ja, wird ein bisschen runder noch, ne? Also, finde ich auch. Ich trinke ihn jetzt zum ersten Mal und ich fand, wenn man so dran riecht, jetzt bei dem Biervergleich, so ein bisschen wie eine Gose, so ein bisschen in die Richtung ging das. Für mich, zumindest für meinen.
Also die Salzigkeit fehlt natürlich.
Immer. Ja, aber zumindest so die grobe Richtung ist da und ein bisschen das Fruchtige war dann auch, also dieses Aroma, was Daniel vorhin erzählt hatte, ne, das war auch da und ich finde, das ist jetzt ist ein interessanter Wein für den Temperaturen auf jeden Fall, ne, muss ich sagen. Also das ist wirklich, den würde ich auch, weiß ich nicht, mir vielleicht mitnehmen.
Hauke, fragen, ob das Hauke, was für den Landkühlschrank ist.
Ja, das was für den Landkühlschrank. Aber Hauke, was ist denn, was, wo sind, liegen wir denn da preislich, wenn man mal so ingeniert fragen darf?
Ja, gerne. Also wir liegen tatsächlich, und das finde ich für einen Petnat sehr, sehr human, liegen wir bei circa, ich glaube, 13,90 Euro ist der. Okay. Und na klar, es ist nicht wenig, aber für einen gut schmeckenden Petnat, den wir hier haben, ist das, denke ich, mal ein Preis, den man auch ausgeben kann. Ne?
Das ist aber voll okay. Also,
ja.
Ich glaube, Daniel hat gerade im Parallelfenster schon die Bestellung aufgegeben, oder?
Nee, was ich noch sagen wollte, was ich halt auch, was ein bisschen gefährlicher an dem ist, man schmeckt den Alkohol so gut wie gar nicht.
Ja.
Das stimmt, ja.
Da kann ich dir, da ich ja heute derjenige bin, der auch mit dem Auto nach Hause fährt und dementsprechend noch nichts getrunken habe und ich habe nach dem zweiten Schluck schon gemerkt, oh ja, die Lampen, also zumindest die Betriebstemperatur kommt so langsam, ne? Normalerweise Freitagabend, wenn ich mit euch Podcast mache, wisst ihr ja, ohne Alkohol ertrage ich euch nicht. Deshalb. Aber es ist auf jeden Fall, wenn man so ein bisschen drin ist, ne, könnte man schon das Glas leer trinken.
Aber ich finde auch, das ist so ein Getränk, wenn du irgendwie die Familie zum Gartenfest einlädst oder irgendwie ein paar Leute zum Essen im Garten. Ich kann mir keinen vorstellen, der das nicht als Vorweggetränk mag.
Genau, ist ähnlich meine Erfahrung. Also ich empfehle den sehr, sehr gerne, wenn Leute sagen, ja, ich hätte gerne irgendwie einen Sekt oder Prosecco, kommen öfters mal Menschen in den Laden, die irgendwie was Festliches wollen, wenn sie, genau wie du sagst, irgendwie die Familie eingeladen haben und vorm Essen eben ein schönes Stückchen zum Wachwerden trinken möchten oder um auf Temperatur zu kommen. Ja, und dann sage ich immer, ja, wir haben Sekt da, wir haben Winzersekt da, wir haben auch Cremant oder ein Champagner da. Ich finde nur, so ein Petnat ist erstmal eine sehr geile Sache, um das auch der Familie mal vorzuführen, weil das ist ja eine Sache, die möglicherweise nicht jeder kennt. Aber doch in irgendeiner Form, also kommt natürlich auf den Petnat an, aber sehr, sehr zugänglich sein kann. Und von daher empfehle ich den auch gerne und preislich macht das jetzt zum Sekt oder zum Cremant keinen großen Unterschied, ne? Darum, funktioniert in dem Kontext definitiv.
Aber ich habe auch noch eine Frage, also dieses Aufschütteln, ne? Also beim Sauerbier, was ja irgendwie, sage ich jetzt mal so ganz frei heraus, irgendwie mein Bier und Naturwein vergleichen wollen würde, schon irgendwie, das ähnlichste Produkt ist, da ist es so, dass man sagt, also aufschütteln auf gar keinen Fall. Was man maximal macht, ist irgendwie noch so ein bisschen am Ende der Flasche übrig zu lassen, das dann aufzuschütteln und dann nochmal separat zu trinken. Weil man halt sagt, so die Hefe verdirbt halt schon ziemlich den Geschmack. Ist das beim Naturwein irgendwie anders oder?
Ich kenne den Bierkontext jetzt nicht genau, ehrlich gesagt, und kann da die Unterschiede nicht genau vielleicht herausstellen. Ich kenne das nur so und vielleicht bin ich aber auch dadurch geprägt, dass ich mit sehr, sehr vielen Naturwein-Hardcore-Fans abhänge, wie zum Beispiel hier am Tisch ja auch einer vor mir sitzt. Ich wollte es noch galant ausdrücken. Und dass man da halt irgendwie, weil man Bock auf diese Hefe auch hat, und es ist ja ein eigener Geschmack, an den man sich vielleicht auch gewöhnen muss. Aber ich glaube, das ist typabhängig. Also mich hat dieser starke Hefegeschmack bis jetzt noch nicht wirklich gestört. Vielleicht kenne ich es auch einfach nicht anders. Ich glaube, das muss jeder für sich ausprobieren. Ist ja auch in Ordnung, wenn man irgendwie sagt, man schüttet sich die eine Flasche mal geschüttelt rein und die andere an einem anderen Tag mal ohne und probiert aus, was für einen selber funktioniert. Ich denke, das ist immer die beste Variante, die man so treffen kann, ne?
Ja. Also mein Bier ist halt so, also wenn man so ein Sauerbier hat, was spontan vergoren ist, was in der Flasche nachgereift und karbonisiert wurde, das hat halt teilweise schon einen relativ dicken Bodensatz und man die Hefe dann aufschüttelt, das ist sehr viel vollmundiger, man hat ganz andere Feststoffpartikel im Mund auf einmal, es kann kratzig werden und so, also das ist schon was, was man eigentlich versucht zu vermeiden und dann vielleicht, wenn dann so, für den letzten Schluck aus der Flasche aufhebt.
Ja, genau, ich glaube, das ist einfach auch ein Unterschied zwischen dem Bier und dem Wein. Ich weiß nicht, ob es am Publikum liegt, an denjenigen, die es konsumieren, oder ob es einfach aus der Historie oder ob es was Technisches ist, das kann ich tatsächlich gar nicht so beantworten. Genau, ich würde es eigentlich für mich jetzt erstmal so als Typfrage einfach abstempeln, dass vielleicht die Naturwein-Petnat-Leute tendenziell mehr Bock darauf haben. Aber genau, vielleicht haben wir ja Zuschauer, die da auch noch eine Meinung, oder Zuhörer in dem Fall, die da eine Meinung zu haben. Das würde mich auch tatsächlich mal sehr interessieren.
Ja, mich auch.
Man kann schon mal sagen, dass wir das Thema ja, vielleicht hefetrübe Biere oder Sauerbiere nachher noch anreißen werden, rein zufällig. Ich habe nämlich gehört, es gibt noch andere Getränke heute. Aber bevor wir da...
Das ist ja interessant. Ja, ne? Also, als wenn wir heute echt mal als uns richtig vorbereitet hätten, ne? Also,
das kennt man gar nicht
von uns. Unfassbar, aber geil, ne?
Ich würde gerne die Chance nutzen, bevor wir da dann weiter in den Vergleich gehen, würde ich dir noch mal die Chance geben, einfach mal zu erzählen, was ist das hier eigentlich für ein Laden? Wo kommt der her? Wie kommst du zum Thema Wein? Erzähl doch mal ein bisschen.
Ja, sehr gerne. Also,
damit die Leute auch was über dich erfahren können, wenn du schon Gast bist.
Ne? Ja, wir sind also jetzt gerade in Linden Nord in Hannover auf dem Köthner Holzweg. Nicht ganz zufällig in der Nummer 33. Das ist auch ein Grund, warum der Laden so heißt. Auch weil wir mit 33 Weinen gestartet haben und weil auf dem Plattenspieler diese Geschwindigkeiten existieren, 33 und 45. Und das so ein bisschen metaphorisch für Slow Drinking und Slow Life etc. Steht. Genau, zum Wein gekommen bin ich tatsächlich familiär bedingt. Also mein Vater hat mal in Frankreich gelebt, hat eine enge Bindung zu dem Land entwickelt und wir waren natürlich immer im Urlaub in Frankreich und da wurde dann auch, ja, aufgrund des Grundinteresses dann auch mal die eine oder andere Kiste Wein eingepackt oder der eine oder andere Winzer besucht. Und irgendwann lief das halt so, dass es für Nachbarn und Freunde mitgebracht wurde. Und er ist dann in Frührente gegangen und hat gesagt, ey, warum mache ich nicht einen kleinen Laden daraus? Das ist meine Passion, das möchte ich gerne tun. Und hat Hobby zum, in Anführungszeichen, Beruf gemacht. Hatte erst in Stadthagen dann einen Laden. Der musste aufgrund von Sanierung des Gebäudes dann leider irgendwann schließen. Und hat auch gesagt, naja, eigentlich habe ich jetzt nicht Bock, nochmal woanders einen Laden aufzumachen. Bei mir war die Lebenssituation aber dann zu dem Zeitpunkt zufälligerweise gerade so, dass ich ein Studium erfolgreich abgebrochen habe und hab dann gesagt, Vater, lass doch mal in Hannover noch ein bisschen rocken. Und so kam es dann, dass wir diese Location hier gefunden haben, durch auch Freunde, die hier im Haus wohnen. Und am Anfang war auch noch, muss ich dazu sagen, eine Freundin noch dabei, die ist inzwischen leider nicht mehr dabei. Ist aber schon länger her, dass sie nicht mehr dabei ist. Genau, und seit Ende 2018 sind wir hier und verkaufen die Weine, die wir selber gerne trinken. Sind meistens Südfranzosen, wo wir die Winzer halt persönlich kennen, die sich halt, Verbindungen, die sich halt über Jahre aufgebaut haben und wo man ja gut hintersteht. Und es kommen immer wieder neue Winzer hinzu, weil wir natürlich unsere Fühler auch ausgestreckt haben und immer wieder gucken, was gibt es links und rechts ab von der Norm. So sind wir dann auch zu unserem Naturweinregal gekommen. Nicht zuletzt auch durch eine Empfehlung von einem sehr netten Menschen von diesem Podcast.
Ich war es nicht, falls jetzt viele an mich gerade denken.
Es ist jemand anderes gewesen. Ach so, okay. Wollen wir den Namen droppen noch? Oder?
Ja,
müssen wir machen.
Ja, also man kann es ja so sagen, letztlich müssen wir uns alle bei Daniel bedanken. Also nicht, dass das untergeht. Weil der hat uns alle angesteckt, ne, mit dem Naturwein-Virus. Aber ich kann sagen, ich habe Hauke durchaus ein bisschen belatschert und habe gesagt, Mensch, kennst du eigentlich Naturwein? Und dann auch die Frage, warum denn noch nicht? Und ja, jetzt sitze ich hier und gucke, wenn ich gerade ausgucke, auf ein Regal mit mittlerweile knapp 15 Naturweinen. Plus, minus. Viele davon aus meiner bevorzugten Region, dem wunderschönen Burgenland in Österreich.
Ja.
Und wir sind große Fans. Und ja, ich kann nur sagen, je mehr ihr hier davon hier verkauft, desto öfter werdet ihr mich hier sehen. Also,
da habe ich auch noch eine Frage.
Ja. Ja, sehr gerne.
Und zwar, wenn man jetzt einen Weinladen hat, der im Normalfall ja ein sehr normales Spektrum an Wein abverkauft und auf einmal hat man Naturwein. Wie wird es angenommen bei normalen Weintrinkern, die im Fachhandel Wein kaufen.
Jetzt eine sehr interessante Frage. Also wir hatten vorweg auch schon immer mal wieder Leute, die nachgefragt haben, so hey, was geht denn bei euch mit Naturwein? Also es gibt ein paar Leute, wo dann das Grundinteresse da ist. Du meinst jetzt aber die Menschen, die, wir nennen es jetzt mal den herkömmlichen Wein normalerweise kaufen und dem man dann mal eine Flasche Naturwein empfohlen hat und mitgegeben hat, da muss ich sagen, ist das Feedback ziemlich gut. Es ist aber nicht bei allen gut, das muss man auch ganz klar sagen, weil Naturwein natürlich schon ein anderes Genre einfach ist. Es schmeckt natürlich anders als herkömmlicher Wein. Man geht so ein bisschen ab aus seiner Comfortzone, es ist ein bisschen kantiger, ein bisschen mehr edgy, sage ich, und so kerniger und manchmal auch ein bisschen saurer. Bei mir persönlich war es so, dass ich eine gewisse Schwelle überwinden musste. Und ab dieser Schwelle habe ich gesagt, naja gut, diese ja doch mehr aufkommende Säure stört mich gar nicht unbedingt. Es ist ja auch eine schöne Säure. Es ist ja jetzt nicht unbedingt, dass es kratzt im Hals. Es ist ja die Weinsäure meistens, die eher durchkommt. Und die ist natürlich auch in irgendeiner Form Geschmacksträger und macht das Ganze sehr erfrischend. Lirum Larum, wenn man diese Hürde einmal durchbrochen hat, gibt es viele Menschen, die sich dann auch damit angefreundet haben und die wir auch quasi der Kette entsprechen, die wir hier ja in diesem Podcast auch schon haben, auch mit dem Naturweinvirus angesteckt haben. Von daher, es gibt gutes Feedback, es gibt schlechteres Feedback. Es ist aber so, dass wir auf jeden Fall sehr froh sind, die Sachen hier zu haben. Und wir können auch, glaube ich, immer mehr Menschen damit begeistern.
Was ich vielleicht noch ergänzen kann, für die Nicht-Hannoveraner wie euch zwei oder auch vielleicht den einen oder anderen Hörer, der nicht aus Hannover kommt, der Laden selbst liegt ja in Hannover-Linden. Ich behaupte jetzt einfach mal so, dass ihr vom Publikum her hier Leute habt, die grundsätzlich diesem Thema, ja, naturbelassen, wenig geschönt und dieses etwas andere und so ein bisschen ursprüngliche durchaus zugetragen sind, ne? Also ich glaube, dass hier einfach viele junge Leute sind, hier wohnen viele Studenten, viele 20- bis 50-Jährige und ich glaube, dass man da ein gutes Startpublikum hat, einfach Leute, die grundsätzlich erstmal offen sind, auch für neue Dinge, die vielleicht in den normalen Weinladen gar nicht reingehen würden, weil sie sagen, oh Mist, ich hab mein Karohemd nicht an, ich kann da jetzt gar keinen Wein kaufen. Insofern glaube ich, ist der Laden hier mit diesem Produkt erstmal sehr gut aufgehoben, ne?
Genau, und es passt einfach hervorragend zu uns, weil wir uns ja auch nicht so darstellen möchten, dass das jetzt hier ein Laden ist, wo man irgendwie den Finger spreizen muss, um irgendwie eine gute Flasche Wein empfohlen zu kriegen oder dass man erstmal die Leute aushorcht, na, wie kennst du dich denn aus und was kann ich dir empfehlen? Sowas machen wir hier halt nicht. Also jeder kriegt irgendwie, also jeder kann ist willkommen, jeder kann hier reinkommen und genau, dieses Aufgeschlossene macht sich dann eben auch am Naturweinregal beiderseitig, muss ich sagen. Also die Leute fragen auch immer wieder interessiert, weil auch die Etiketten, muss man sagen, irgendwie gerade bei Naturwein sehr schick sind. Genau, da ist das Interesse einfach beiderseitig auch da. Und ja, dieses Aufgeschlossene macht sich bemerkbar.
Ja. Doch, doch. Und wenn nicht gerade Corona ist, gibt es hier ja auch gern mal so Veranstaltungen, ne? Also du legst ja auch auf. Und allein dadurch ist der Laden ja auch schon ein anderer Weinladen. Erzähl doch da mal ein bisschen.
Genau, wir wollten das Ganze natürlich ein bisschen jünger gestalten und auch, um ehrlich zu sein, so, dass wir da selber Interesse haben. Und wir haben uns auch gefragt, was wäre ein Laden, wo ich selber gerne reingehe. Das ist erstmal ein Laden, der auf Augenhöhe kommuniziert und wo auch immer wieder mal am Wochenende was Verrücktes passiert. Zum Beispiel haben wir vor Corona alle zwei Wochen eine Store-Party gemacht. Die hat sich RPM geschimpft. Da haben wir hier Plattenspieler aufgebaut und einen Mixer und es wurde genremäßig komplett durchmischt. Viel Funk, Disco, Soul, Rap, manchmal auch ein bisschen elektronisch aufgelegt und die Leute konnten sich dann an der umfunktionierten Bar dann Weine holen, gläserweise. Das konnten wir jetzt coronamäßig leider nicht mehr durchführen. Wir haben nebenbei auch Kunstausstellungen gemacht, also Vernissage und Finissage gab es dann als Veranstaltung. Und natürlich die Weinproben, die wir jetzt mit größeren Runden auch im Laden machen. Mittlerweile dürfen wir es tatsächlich wieder. Eine Zeit lang konnten wir es nur online durchführen. Genau. Also es passiert immer was und es ist uns sau wichtig, dass es irgendwie lebendig bleibt, ne?
Und ihr habt jetzt ja, ihr schenkt ja jetzt ja auch aus, ne? Also man kann sich draußen irgendwie mit einer Freundin und im schönen Glas Weißwein auch hinsetzen. War das schon immer so oder habt ihr das eingeführt?
Nee, das war tatsächlich schon immer so.
Ist ja auch nicht so normal eigentlich, oder? Für einen Weinladen?
Nee, genau, eigentlich nicht. Aber da wir ja sowieso diese Veranstaltung am Wochenende hatten, haben wir gesagt, naja, wieso sollen wir den Leuten dann das Glas verwehren, wenn sie hier vorbeikommen? Und es ist ja auch ein cooles Gimmick, dass wenn man irgendwie erstmal einen Eindruck von den Weinen bekommen möchte, dass man sich vielleicht was empfehlen lässt und dann sagt, na, ich würde gerne mal einen Schluck von dem probieren. Das ist natürlich cool, um einen Eindruck zu bekommen oder um einfach hier auch abzuhängen, so.
Ja. Und es ist natürlich auch so, beim Thema Naturwein, wo wissen wir alle, dass der klassische Naturwein ein bisschen teurer vielleicht ist, als das, was man üblicherweise kauft. Da will man ja vielleicht auch schon so ein bisschen wissen, was kaufe ich da, ne? Also wenn du mal eben 22 Euro ausgibst, dann willst du vielleicht schon wissen, wofür. Und dann ist natürlich ganz geil, wenn du dir vorher irgendwie für ein paar Euro 0,2-Glas vorm Laden erstmal reinzimmern kannst. Und dann nimmst du natürlich irgendwie so eine Flasche Perfect Day ist dann quasi im Handumdrehen mitgenommen, ne? Also ging mir so, als ich den das erste Mal getrunken habe, hätte ich am liebsten gleich eine ganze Palette bestellt. Ging dir auch, glaube ich, so ein bisschen so, oder?
Ja,
wir teilen da einen absoluten Liebling, oder?
Was diesen Wein angeht, ja, der hat mich auch direkt gecatcht. Also es gibt auch viele andere, die mich sehr gecatcht haben, aber gerade der Perfect Day war eben irgendwie ein Wein, der hat einfach überzeugt. Also diese Maracuja-Nase, den er als Orange-Wein verkörpert. Und ich denke, da sind wir ja gar nicht in diesem digitalen Raum jetzt die Einzigen, die den sehr gerne trinken. Ich glaube, auch in Augsburg wird der mal geöffnet hin und wieder.
Ja, das stimmt.
Also. Genau. Und das ist eben das Ding. Wir verkaufen ja auch nur die Sachen, die wir wirklich selber gerne mögen. Also wenn wir jetzt sagen, der Winzer hat zwei, drei Weine, die uns schmecken, aber wir nehmen den Rest halt irgendwie auch mit ins Programm. Da fühlen wir uns ehrlich gesagt, obwohl es logistisch schlau wäre von uns aus oder finanziell gesehen vermutlich schlau, wenn man eh bestellt, kann man auch mehr bestellen. Aber wir wollen tatsächlich wirklich den Leuten das anbieten, wo wir hundertprozentig hinterstehen. Und das macht vielleicht auch diese Nahbarkeit und diese Nähe irgendwie, die wir zu unseren Kunden auch aufbauen möchten und das spezielle Flavor des Ladens irgendwie aus. Also ich fühle mich halt nicht gut dabei, den Leuten irgendwas anzubieten, wo ich selber denke, na, würde ich jetzt nicht trinken. Und genau, das ist uns halt echt wichtig, mir und meinem Vater.
Das ist auch hier so das Herz, was man merkt, wenn man in den Laden kommt. Ich bin ja heute das erste Mal hier und man hat gleich irgendwie, der Laden war sympathisch und Hauke natürlich auch. Jonas, eigentlich seid ihr natürlich alle sympathisch, ne? Wenn ich jetzt, ihr guckt gerade alle sowieso so kleine Hunde, so dass jeder, also, ne? Aber was ich jetzt, wenn das der Dialoge der beiden mal so ein bisschen, also ich kann schon mal sagen, es sind, glaube ich, jetzt mehr als 33 Weine, das habe ich gerade mal so parallel gescheckt. Und die Sitzgelegenheiten vorm Laden sind gut, aber Jonas, ich glaube, wenn du eine Flasche Petnat oder irgendwas trinkst oder Perfect Day, schlafen kannst du da drauf nicht. Also wenn ich mal so aus dem Fenster gucke, das, ich glaube, dafür fällst du runter oder so, aber wäre in Linden nicht so schlimm, wenn du da irgendwo liegst oder so. Ne? Das fällt nicht weiter auf, glaube ich.
Nee, wir haben auch ein Kehrblech hier.
Also, ach so, ja, sehr gut. Passiert, der Jonas, wenn der was gut findet, der bleibt ja auch ganz gerne mal, ne? Also da muss man auch mal gucken, dass man da irgendwo sagt, okay, hier ist die Tür oder so, ne?
Ja, das kennt der Hauke schon. Wir sind ja einmal hier schon versumpft und haben um, weiß nicht, nach 12 noch einen Dönerladen gesucht.
Sehr gut.
Nach 12 Wein oder nee, was?
Nach 12 Wein, ja.
Wir suchten einen Dönerladen und fanden den Petnat.
Uns zusammenfassen. Sehr gut. Gibt's denn eurerseits eigentlich noch Fragen an den Hauke? Weil ich kenne ja hier schon vieles und ihr beiden Auswärtigen, gibt's noch Sachen, die ihr einen Weinladenbesitzer noch fragen möchtet, dringend?
Ich kann euch sagen, sein Lamborghini steht im Halteverbot vorm Laden. Nein, kleiner Scherz. Ich habe gehört, er wohnt nicht so weit vom Laden weg. Das ist der Vorteil dann. Ja.
Das ist ein absoluter Vorteil, glaub, ja.
Daniel guckt so, als hätte er was.
Bin mir nicht sicher. Er überlegt, ne? Ist immer gefährlich, wenn er guckt, ne? Wir sind ja noch ein bisschen länger zusammen.
Schon so, dass, glaube ich, auch jeder Weinladen, glaube ich, auch immer so ein bisschen anders ist. Weil, glaube ich, Wein ja auch einfach so vielfältig auch ist, dass, glaube ich, doch in einem derart geführten Weinladen man doch, glaube ich, wenig hat, wo man denkt, ah ja, den habe ich mit anderen auch schon mal gesehen. Aber was sind jetzt denn dann eure Favoriten bei traditionellen Weinen?
Ja, da sind wir auf Südfrankreich spezialisiert. Ich habe ja eben schon diese Story erzählt, dass mein Vater da eine sehr gute Verbindung hin hat und wir sind da halt tatsächlich irgendwie 20 Jahre in Urlaub an dieselbe Stelle gefahren, weil die das da sehr abfeiern und dort haben wir auch die Winzer kennengelernt und dann wird man irgendwann auch vertraut mit den Eigenheiten, die da unten halt herrschen und ich kann das jetzt nicht auf eine Weinfarbe irgendwie eingrenzen, aber es gibt in jeder Weinfarbe so ein bisschen die Favoriten oder die All-Time-Favorites, die wir hier im Laden haben, zum Beispiel die Weißweintraube Viognier ist eine sehr, sehr gute Sache, die auch sehr gut angenommen wird. Das ist eben eine Weißweintraube, die sehr, sehr aromatisch ist. Man schmeckt wirklich eine deutliche Aprikose und einen deutlichen Pfirsich raus. Hat so einen leichten Honigtouch, ist aber trotzdem ein trockener Wein, je nachdem, wie er dann ausgebaut ist. Und hat eben sehr, sehr wenig Säure. Das ist eine Typfrage, ob man eben Säure im Wein haben möchte oder nicht. Aber es macht ihn natürlich auf der anderen Seite wieder sehr bekömmlich. Und vom selben Winzer haben wir auch, und das kann ich eigentlich auch für mehrere Winzer sagen, gute Rosé ist da. Rosé ist so ein Ding, das gehört auch so ein bisschen zur Lebenslust in Südfrankreich oder in der Provence. Das wird halt traditionell auch schon zum Mittagessen weggekippt, zum Salat oder zum, ja, zu anderen Gerichten, dass man da schon irgendwie seine Karaffe bestellt. Von daher, die Südfranzosen haben es mit Rosé auf jeden Fall drauf. Und was noch so speziell ist, sage ich mal, wirklich schwere, vollmundige, eichenfassgelagerte oder barriquefassgelagerte Rotweine. Genau. Das sind so die speziellen Eigenheiten, sage ich mal, die wir in der Region haben.
Ja, schön. Schön. Klingt lecker. Und was ich auch sagen möchte hier, der Hauke, der sieht auch nicht aus wie ein Weinverkäufer. Das macht ihn auch sympathisch.
Erstmal vielen Dank. Sehr gut, ja. Aber so wollte ich auch nie aussehen. Und ne, das spiegelt ja so ein bisschen das wider. Ich will jetzt nicht den typischen Weinverkäufer abgeben.
Ich hätte
halt.
Ich neulich im Hemd gesehen.
Ja, es existiert, ja. So ein Hemd. Ja.
Gibt's ja. Eingerahmt hier im Laden. Wenn ich das trage, bringt mich bitte aus dem Laden raus.
Vielleicht nochmal, Daniel hat ja gerade gefragt, was sind das für Weine und warum habt ihr die hier und so? Für Interessierte, die vielleicht hier aus der Region kommen, wenn ich recht informiert bin, eure Weine liegen ja preislich so, also jetzt die Naturweine mal ausgestanzt, die Weine liegen ja so bei 5 bis 15 Euro, würde ich sagen, ne?
So der so Durchschnitt, grob. Genau, fängt bei 5,90 Euro an. Genau. Nach oben gibt es dann bis 26, aber das ist tatsächlich eine Ausnahme, aber so zwischen 5 oder 6 und 15 findet man auf jeden Fall.
Das heißt, finde ich, oder ich würde das jetzt so deuten, man ist so ein bisschen über Supermarktpreis, was den Einsteiger angeht. Und ist aber auch nicht in dem Preissegment, ja, wo dann viele jüngere Leute oder so unser eins sagt, doch mal eben 25, 35 Euro für einen Wein mache ich nicht. Also da habt ihr schon sozusagen zugängliche Preise, aber eben trotzdem mit mehr Qualität als irgendwie der Discounter nebenan, ne?
Genau das war der Gedanke, also dass wir eben Wein zugänglich machen, nicht nur kommunikativ, sondern auch eben, das spiegelt sich dann in den Preisen wieder. Und es gibt halt sau viele gute Weine, auch zwischen, sage ich mal, besonders so zwischen 7 und 12 Euro findet man echt ziemlich viele geile Sachen, wenn man gut sucht. Und ja, wir wollen ja auch für jüngere Menschen irgendwie Wein zugänglich machen als Thema. Und wenn wir da halt nur Weine ab, sage ich mal, 16 oder 25 Euro hätten, das wäre zum Scheitern verurteilt, ne? Ganz klar.
Und wieso bin ich eigentlich schon wieder dran?
Ne, du bringst dich immer in den Vordergrund, ne? Ja, alles gut. Ja, okay. Du bist einfach so interessiert, das ist das
Schöne. Ich habe noch eine ganz interessante Frage. Schöne Grüße an deinen Vater, den guten Rolf. Und mich würde interessieren, wie findet Rolf das denn eigentlich, dass ihr jetzt nicht nur seine geliebten Franzosen hier habt, sondern auch auf einmal trübe Schorlen aus dem Burgenland? Was sagt er dazu?
Genau, der war natürlich mit dem Thema nicht so richtig vertraut im Vorhinein. Ich war da, also ich bin vielleicht auch durch mein Alter da ein bisschen aufgeschlossener. Er sagt aber auf jeden Fall nicht Nein zu. Ich sag mal so, er hat auf jeden Fall seine Favoriten im südfranzösischen Bereich, weil er da seit Jahrzehnten eine Story auch zu hat. Aber so können wir beide unsere eigenen Themen und Interessen eben im Laden einbringen. Er findet die auch nicht schlecht. Nur er würde, wenn er die Wahl hätte, doch auf jeden Fall zum traditionellen Wein greifen, wo ich sagen würde, mich interessiert das mehr oder ich finde es spannender, vielleicht mal Naturwein an einem Abend zu trinken. Aber das ist ja auch vielleicht so eine Altersgeschichte, ne?
Ich weiß nicht, mit welcher Dose in Düsseldorf gerade gespielt wird, aber es ist sehr laut, kann ich im Hintergrund nur.
Ist sehr laut.
Ja. Ja, irgendwer macht sich gerade unbeliebt.
Ich bin gleich fertig.
Ich weiß nicht, entweder er klappert auf der Tastatur oder er macht irgendwas wieder für die Lunge klar. Ja, ich glaube.
Nur böse Sachen für den Sound.
Ja, genau.
Es ist die Lunge.
Es ist die Lunge. Ja, er hat auch ein bisschen, ich will immer sagen, es ist der Achim, ne? Aber es ist ja gar nicht der Achim, das steht da nur, ne? Es ist unter hier heute, nein. Der Justus, der gerade so mit seiner Zunge gespielt hat.
Ja.
Der ist so ruhig, ne? Der hört einfach nur zu, der saugt auf, ne? Das kann er ja auch sehr gut.
Ja.
Ne?
Ich wurde nur zum Mittrinken eingeladen. Ich habe gar keine Ahnung von dem Thema.
Ja, nicht, dass du dann traurig bist oder so. Ja, du kommst ja gleich in den Vordergrund, spielst du dich. Ja? Du hast ja auch so ein paar Produktproben allen zugeschickt. Aber du hattest ja schon deinen Auftritt bei uns und deshalb.
Alles gut.
Ja, du siehst auch glücklich aus und das ist das Schöne an dir.
Aber also, Justus, mal Butter bei die Fische. Wäre das so ein Laden und so ein Typ, wo du hingehen würdest für einen Wein?
Ja. Also ich meine, ich kaufe ja generell auch irgendwie so einen Wein nur über der Steinbrückgrenze, wie man nur so schön sagt, also teurer als 5 Euro. Und es gibt auch eine Grenze nach oben. Und ich würde jetzt auch keinen Wein für 30 Euro kaufen. So, habe ich schon gemacht, auch an der A oder so, aber das ist echt die Seltenheit und ja, das wäre auf jeden Fall ein guter Laden, aber ist halt weit weg, ne?
Das stimmt, ja. Aber für solche Fälle haben wir zur Not auch, wenn ich jetzt nochmal Werbung betreiben darf, einen kleinen Online-Shop. Sorry, diese Gelegenheit kann ich nicht, ja. Kann ich nicht außen vor
lassen. Der Ball lag vorm Tor.
Genau.
Der Ball lag vorm Tor.
Also für die Leute, die es interessiert, die finden das sonst auch bei Google raus. Ja. Ja.
Und eine Frage hatte ich noch, nochmal auch bezogen auf euch hier, auf euren Laden. Ihr macht ja auch so Online-Tastings. Was kannst du da berichten? Und eins vorweg. Ich hatte neulich eine schöne Idee. Ich möchte, dass ihr eine neue Tasting-Reihe einführt.
Oha.
Und der Name dieses Tastings, dieser Reihe heißt Der Rolf und die 7 Weißwein.
7.
Also wenn ihm das mal vorschwebt, das ja. Da finde ich, das wäre mal eine Idee, oder?
Ich fand das tatsächlich, als du mir das geschrieben hattest, doch so amüsant, dass ich ihm das direkt mal weiterreichen musste. Und er war
begeistert.
Er war auch angetan, doch.
Angetan, ja.
Also,
ja, angetan.
Klingt nett. Genau, also Online-Weinproben haben wir tatsächlich deswegen angefangen, weil Corona war. Wir konnten im Laden hier nichts mehr machen und wollten aber trotzdem Weinproben weitermachen und haben uns gedacht, hey, es wäre doch auch vollkommen legitim, wenn wir unsere Weine einfach in den Karton packen. Die Leute holen den Karton ab. Oder wir schicken ihnen zu, dann sind wir örtlich gar nicht unbedingt begrenzt, was man ja durchs Internet sowieso nicht ist, und treffen uns alle um eine bestimmte Uhrzeit, die man vorher vereinbart, in einem Zoom-Raum, und dort machen wir quasi genau denselben Quatsch, den wir hier im Laden dann auch tun, nämlich schlaue Floskeln austauschen, wir geben ein paar Infos zu den Weinen weiter und erzählen den Leuten, was sie gerade im Glas haben, und haben so ein schönes interaktives Tasting dann. Das hat tatsächlich auch sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Also gerade in der Corona-Phase war das eine coole Bereicherung. Man hat sich eine Zeit lang dann nicht allein gefühlt und konnte sich du warst ja dabei, Jonas. Du hast ja tatsächlich das allererste miterlebt und wir haben das zusammengestaltet. Und ich finde, das war ein sehr runder Abend.
Ja, weißt du noch die Quintessenz von dem Tasting?
Nee, erzähl noch mal. Es waren zu viele dazwischen.
Die Quintessenz dieses ersten Online-Tastings war keine Tannine und leicht einen Sitzen.
Ah ja, ja.
Und es ist ja auch nach hinten raus wieder ein bisschen ausgeartet, so wie ich schon gehört habe. Ne?
Genau.
Und das ist das Schöne, das ist so, wie wir Jonas auch kennengelernt haben. Bei uns ist es dann auch irgendwie beim ersten Mal gleich ausgeartet oder richtig eskaliert.
Also Jonas startet immer mit einem Knall, kann man sich merken.
So ungefähr war das. Deshalb, also wir werden uns ja mal irgendwann alle treffen oder so. Deshalb freut euch schon mal auf den ersten Abend mit Jonas. Das ist immer nah an der Eskalation.
Dieser Podcast ist ja eigentlich auch quasi in einem Online-Tasting quasi entstanden, ne? Mehr oder minder. Oder wurde so ein bisschen dazu.
Ja, das stimmt. Aber das ist ja auch so ein bisschen so mal die Verbindung zu Justus, weil die haben ja auch viel online getestet. Aber das habt ihr vorher schon gemacht, ne? Oder habt ihr das während Corona erst eingeführt, eure Tastings?
Also wir haben tatsächlich erst während Corona mit den Online-Tastings gestartet und haben die dann, also als wirklich Lockdown war, tatsächlich jede Woche Freitag gemacht.
Ja.
Und also jetzt machen wir noch Vor-Ort-Tastings und
bietet sich
wahrscheinlich
an.
Sollte Corona wieder schlimmer werden oder der Herbst die Leute dazu bewegen, nicht mehr in den Laden kommen zu wollen zum Tasting, machen wir es auch wieder online.
Okay.
Same story as in Hannover.
Ja.
Also war bei uns tatsächlich genau dieselbe Story. Interessant.
Cool. Ja.
Die Leute sind ja auch froh, wenn sie mal wieder rauskommen, ne? Also ich bin jetzt, glaube ich, heute so seit langer Zeit mal wieder in Linden und es ist sehr, sehr crowdy hier, also sehr, sehr voll, sehr viele Leute. Man muss auf Fahrradfahrer aufpassen, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Mhm. Gut, ich habe ja auch hier 5 Jahre gewohnt, also ich kenne das natürlich. Aber man denkt auf einmal, wow, so viele Leute und draußen irgendwie, sie haben gute Laune, sie sind glücklich, ne? Das passt natürlich auch jetzt, dass in Hannover heute auch schönes Wetter war und sehr heiß, muss man dazu sagen, ne? Aber es ist auch irgendwie schön, dass man sieht, dass es anders geht, ne?
Ja.
Ja, so ist das. Ja,
ich würde jetzt gerne, bevor wir gleich mal thematisch umschwenken, würde ich gerne, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe so ein kleines Hüngerchen. Wir hatten zwar hier vorhin noch schön lecker was bekommen, aber so ein kleines Hüngerchen.
Hast
mich,
du was vorbereitet?
Mich persönlich, und damit unsere Zuhörer auch ein bisschen auf ihre Kosten kommen, ist ja auch ein Food-Podcast.
Ach so, okay.
Ich würde jetzt gerne, weil wir heute ein paar mehr Leute sind, würde ich gerne ein schnelles Quick and Dirty, euer Dish der Woche, und Daniel fängt an.
Oha, kann der Quick and Dirty? Ich bin mir nicht sicher.
Wenn es ganz, ganz schnell sein soll, dann muss ich wieder sagen, Kimbap. Wir haben wieder Kimbap gemacht. Bulgogi-Kimbap.
Okay.
Ja, war wieder sehr, sehr lecker.
Kann mehr als ein Satz sein, aber
Ja. Von der Geschwindigkeit brauchst du nicht schneller reden als sonst.
Nö, dann sage ich alles.
Ganz kurz nochmal, falls jemand neu reinhört, Gimbap ist was? Gimbap ist nicht der Hit von den Hansons, ne?
Richtig. Ist es aber wirklich
Aber ist das nicht Gimbal, ist das nicht sowas zum Handtraining? So, wo man so mit so ein, ach nee, das ist ein Gymball. Entschuldigung, habe ich jetzt alles gut?
Nee, das ist nicht für die Kamera. Das ist koreanisches Sushi. Es sieht aus wie eine Futomaki, also wie eine dicke Rolle. Der Unterschied zwischen Sushi und Gimbap ist der, dass der Reis, der ist nicht gesäuert beim Gimbap, sondern da kommt noch Salz und Sesamöl hin. Und dann kannst du eigentlich reinpacken, was du möchtest. Traditionell sind gepickelte Rettiche, die sind so ein bisschen gelb, weil die so süß-sauer eingelegt werden. Fast so ein bisschen wie vielleicht bei uns Senfgurken sind, so ungefähr. Und dann kannst du noch Ei reintun, Spinat, Karotten. Du kannst noch Thunfisch mit reintun, Fleisch, eben Bulgogi in dem Fall. Oder auch so Tonkatsu-mäßig, also frittiertes Zeug, kannst du auch mit reinpacken. Was sonst noch traditionell mit drin ist, ist so ein Fishcake. Das ist im koreanischen Bereich ist. Wir kennen das so als Surimi, das kannst du auch mit reinpacken, aber das gibt's dort so auch als Fischmasse, Entschuldigung, die auch so ganz dünn ausgestrichen wird und dann frittiert wird. Und das packen die da auch in alles irgendwie rein. Das gab's. Und dann gab's noch Beef Satay noch, auch koreanisch angehauchtes Beef Satay noch. Und das dritte, was es noch gab, waren gefüllte Hefebrötchen mit einer Tempeh-Füllung. Die war auch sehr, 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 sehr lecker. Auch ein bisschen, ja, Paprika-würzig mit Zwiebeln noch. Wer Tempeh nicht kennt, das ist praktisch der funkige Bruder von Tofu.
Aha. Funky Tofu. Ja, ja, und das waren die...
Sehr viel intensiver in der Herstellung, aber...
Ja.
Und
das
auch,
alles? Ich glaube, ja, das waren die drei Sätze von Daniel. Ja. Vielen Dank, Daniel.
Und jetzt gerne.
Aber ich würde mich aus dem Fenster legen. Also lehnen eigentlich, sagt man ja, ne? Wenn ich sage, Justus hat vielleicht was Italienisches, glaubst du?
Meinst du den Typen, der als einziger von uns allen bei Facebook mit Caccio und Pepe befreundet ist?
Ja, vor allen Dingen ist ja so, der kriegt ja mittlerweile gratis Espresso, wenn er irgendwo beim Italiener einkauft, weil er so guter Kunde ist, ne? Also, ja. Du, was gab's bei dir?
Naja, also, wenn wir das Dish der Woche benennen sollen und hier in diesem Podcast sind, dann reden wir natürlich über Caccio e Pepe.
Ah.
Va bene.
Das hat mich so glücklich gemacht. Das hat mir die ganze Woche gerettet, dass du es endlich hinbekommen hast, das so zu machen, wie wir alle gehofft haben, dass du es mal irgendwann schaffst.
Genau, also vielleicht für die ZuhörerInnen, die das noch nicht wissen, Caccio e Pepe ist Pasta, meistens irgendwie so Spaghetti oder irgendwas, was damit artverwandt ist, und die anderen Zutaten sind eigentlich nur Pecorino Romano, also der Hartkäse aus Rom, der aus Schafsmilch gemacht wird, und Pfeffer und natürlich Salz und Wasser, klar. So, und dann muss man versuchen, daraus eine cremige Soße hinzubekommen. Das Problem bei diesem Hartkäse ist aber, er hat relativ wenig Fett.
Und er scheißt gern ab.
Und er scheißt gerne ab, genau, und sehr viel Eiweiß. Und abscheißen bezeichnet er den Vorgang, wenn man den Käse, wie auch man ihn vorher vorbereitet hat, mit den Nudeln mischt und durch die Hitze das Eiweiß in dem Käse koaguliert, also gerinnt und zu Klumpen wird. Und dann hat man dieses Gericht versaut. So, und
das haben wir das ein oder andere Mal schon gesehen.
Ich habe das vor einigen Wochen mal gemacht, und da habe ich Olivenöl und Butter hinzugegeben, dann ist es relativ einfach. Und dann wollten mehrere Personen hier das nachkochen, und es gibt die Möglichkeit, die Daniel erschlossen hat, Speisestärke hinzuzugeben, was dazu führt, dass der Käse nicht so leicht gerinnt. Das ist sehr einfach, aber es ist nicht das traditionelle römische Gericht. Und ja, was darauf folgte, war, dass sehr viele Personen hier eklige Pasta mit Pecorino-Klumpen gegessen haben. Bis ich es irgendwann geschafft habe, und das war diese Woche, diese einfache Pasta tatsächlich so hinzubekommen, dass man nur die drei Zutaten hat und eine cremige Käsesoße. Es ist kein spektakuläres Gericht und ich glaube, alle ItalienerInnen können das irgendwie kochen, ohne dabei zu schwitzen, aber man kann sehr viel falsch machen, was einem nicht bewusst ist, und es macht keinen Spaß. Ich glaube, ich koche das auch ein paar Wochen jetzt gar nicht mehr.
Ja, man muss, ne? Ja, wenn man es geschafft hat, dann braucht man es ja auch erstmal. Man hat es ja für sich geschafft, ne?
Ja.
Für den persönlichen Sieg gekocht quasi.
Ja, du, der war so glücklich, ne? Ich weiß gar nicht, Montag oder Dienstag, wann er das gemacht hat, ne? Also, du hast wirklich, alle haben darauf gewartet, dass mal so ein positives Signal aus Düsseldorf kommt, und es kam dann, und alle, ich glaube, alle haben so die Faust zu Hause geballt und waren einfach nur glücklich mit Justus zusammen. Das war sehr schön.
Aber Justus, nochmal eine Frage an dich, und vielleicht ist das ja auch für die Zuschauer oder ZuhörerInnen interessant. Man arbeitet dann mit dem Nudelwasser, richtig?
Ja.
Ne? Ja. Okay.
Genau. Kannst ja ganz kurz in schnell die Schritte erklären. Also man muss ja den Pfeffer, glaube ich, quasi in die Pfanne frisch mahlen und dann kurz anrösten, ne?
Genau. Also idealerweise nimmt man einen Mörser, und Mörser hat da so, je nachdem wie viel man kocht, einen Esslöffel oder weniger an frischen Pfefferkörnern. Röstet die in einer Pfanne an, macht die dann aus, während die Nudeln in für italienische Verhältnisse sehr wenig Wasser kochen, damit sich eben die Stärke in dem Wasser konzentriert. So. Und dann nimmt man irgendwann, wenn man das Gefühl hat, dass das Wasser jetzt genug Stärke von den Nudeln aufgenommen hat, dann nimmt man etwas von dem Pasta-Wasser ab, stellt das beiseite, lässt das ein wenig abkühlen, und dann sollte man den Pecorino Romano relativ fein reiben, mit einer Microplane oder mit der dünnsten Einstellung einer normaler Kastenreibe. Dann vermischt man das sehr hektisch, damit es eine cremige, also die Soße sollte dann, wenn man das vermischt, schon cremig sein. Und wenn man die Pasta fertig gekocht hat, also man kocht sie nicht ganz al dente, man kocht sie so 2 Minuten unter al dente, nimmt sie dann da raus, tut sie in die Pfanne, wo man den Pfeffer vorher angeröstet hat, mit etwas von dem Kochwasser, kocht sie dann noch 2 Minuten lang fertig, und dann lässt man sie 2 Minuten abkühlen. Und wenn das geschehen ist, vermischt man sie nicht in der Pfanne, sondern in einem separaten Gefäß mit dieser Pecorino Romano Pampe. Und da muss man das sehr, sehr, sehr schnell und hektisch rühren. Und im Idealfall gibt das dann eine cremige Soße, und in dem Fall, der leider meistens eintritt, gibt das dann Nudeln mit geronnenen Käseklumpen.
Genau, und wer wissen möchte, wie abgeschissener Käse aussieht, dem leihe ich gern mein Handy, und dann könnt ihr euch einmal durch die Fotobibliothek scrollen. Da habe ich eine ganze Galerie voll.
Und der hat einen Podcast über Kulinarik.
Aber Hauke, ich kann dir nur den Tipp geben, probier's mal aus. Es macht wirklich Spaß.
Ja, ich habe das tatsächlich schon mal ausprobieren wollen. Hab dann aber gemerkt, dass ich keinen Pecorino bekommen habe. Und die Idee ist relativ früh leider gescheitert, aber Prösterchen. Und ja, wird bei mir noch folgen. Es steht auf jeden Fall auf dem Plan, und ich habe das Gericht auch schon auf dem Schirm. Ist ja jetzt auch nicht so ganz der super krasse Geheimtipp, aber ich hätte auch mal Bock, mich daran zu versuchen, auf jeden Fall.
Ja, um das abzuschließen, also was auf jeden Fall technisch hilft, ist Speisestärke und Fett, sei es Butter oder Olivenöl. Und was muss man leider sagen, und da können mich jetzt italienische Köchinnen auspeitschen, wie sie wollen, was geschmacklich auch hilft, ist, wenn man ein bisschen Parmigiano Reggiano oder Grana Padano hinzufügt, weil das halt aus Kuhmilch ist und so einen vollmundigeren, butterigeren Geschmack hat. Oder einfach auch hier den Pecorino aus Sardinien, der ist auch sehr viel butteriger. Das hilft auf jeden Fall.
Und Umami kommt dazu, wenn man so will.
Machen wir mal schnell weiter mit dem Dish. Hauke, was gab's bei dir? Du bist ja, trinkst ja nicht nur Wein, du isst ja auch wahrscheinlich.
Also ganz zumindest lecker. Wollen wir das hoffen, ne? Ja, wir genau. Wissen es ja noch nicht.
Ja, es kommt teilweise vor, dass ich auch was esse. Also
ja, was war so diese Woche dein Favorite?
Also genau, ich habe diese Woche mal meine Familie und die Familie eines Freundes bei meinen Eltern zum Grillen eingeladen. Ich hatte auch, irgendwie habe ich immer Bock für viele Menschen zu grillen oder generell zu kochen. Das macht mir schon sehr viel Spaß, muss ich sagen. Und ich habe gesagt, wir haben einen relativ coolen Grill und das ist die alte Diskussion, die auch jetzt gerade länger geführt wird immer. Man wirft dann halt irgendwie sein Nackensteak und sein vielleicht mal ein Bauchfleisch oder eine Wurst drauf und irgendwie reicht mir das nicht so richtig beim Grillen. Und ich habe gesagt, okay, jetzt ist es soweit, jetzt machst du mal ein bisschen was anderes. Und genau, vorgestern war das tatsächlich. Da war ich einen Tag vorher schon beim Großhändler meines Vertrauens, habe dort relativ großen Fleischeinkauf für die ganze Bande.
Ach, du warst das.
Erledigt. Ja, also falls du nichts mehr bekommen haben solltest.
Warst du bei M.etro?
Ja, so nennt man es, glaube ich. Ja. Und da weiß ich schon so grob, was ich an Fleisch da kaufen muss und hatte mich mal an Rippchen versucht. Ich habe allerdings keine normalen Rippchen. Man nimmt ja normalerweise diese Baby-Back-Ribs. Das ist ja so das, was gut funktioniert. Ich habe große Rinderrippen genommen. Ist auch dem Umstand geschuldet, dass
Entschuldigung, hohe Rippe, ist das das? Kann das sein? Daniel, heißt das hohe Rippe?
Das kann
Gibt's unterschiedlich. Es gibt auch Querrippe auch noch zum Beispiel.
Ich glaube, es war sogar
Short Ribs.
Ja, genau, es waren Short Ribs. Und das ist, glaube ich, Rücken auch, ne? Ich bin da nicht ganz der Ich bin mir relativ sicher, dass es ein Rückenstück war.
Aber es waren Rinderrippen auf jeden
Fall. Genau, es waren Rinderrippen. Und dieser Raum in der Metro, wer schon mal da war in Hannover.
Kalt. Hat's eine Winterjacke mit?
Ist scheiße kalt. Er ist wirklich scheiße kalt. Und ich war bei warmem Wetter im T-Shirt, kurze Hose und sollte dann für die ganze Scheißbande erstmal Fleisch einkaufen. Und ich habe mich sehr, sehr schwer damit getan, in Ruhe auszusuchen, weil man rennt im Endeffekt, weil einem wirklich irgendwann sehr, sehr kalt wird, die ganze Zeit rein und raus. Und
hättet ihr den Mitarbeiter ruhig mal eine Jacke leihen können, ne? Thermojacke da.
So weit ist es dann doch nicht gekommen.
Fleisch war aus, aber ich habe euch eine Erkältung mitgebracht.
Immerhin etwas.
Sehr beliebt, ne? Heutzutage.
Also, naja, dann habe ich dieses Fleisch einen Tag vorher mit einem Rub eingerieben, der sich Magic Dust nennt. Wahrscheinlich kennt ihn jemand. Das ist nicht von der Firma, die bei euch im Podcast schon mal besprochen wurde. Ja, das war so eine No-Name-Sache, aber das war trotzdem gut funktioniert, muss ich im Endeffekt sagen. Und da gibt es dann so verschiedene Varianten. Ich habe mich da irgendwie über YouTube tatsächlich auch sehr lange darüber informiert, was man da machen kann. Da gibt es dann die 3-2-1-Methode und die sonst was Methode. Ich hatte aber keine Lust, den zwischendurch noch in Saft garen zu lassen. Das war mir vom Aufwand fürs erste Mal irgendwie zu heavy. Habe mich dann quasi für die 5-0-0-Methode, also dem langsamen Smoken, entschieden. Das hat dann eigentlich ganz gut funktioniert. Also ich habe das Fleisch habe ich vorher eingerubbt mit der Mischung, die ich da hatte. Habe dann parallel noch ein Glaze, also eine Glasierung angerührt aus zwei verschiedenen Soßen, ein paar Gewürzen, etwas Tomatenmark, was hatte ich noch? Eine Worcestersoße habe ich noch dazugegeben und ein bisschen, ich glaube, Honig. Ja, es sollte so Barbecue-Honey werden. Hat dann im Endeffekt auch als Soße funktioniert, alleinstehend, aber auch als Glaze. Und ich habe nach, ich glaube, 3,5 oder 4 Stunden Smoken auf circa 120 Grad dann die Stücken nochmal eingeglazed. Und das hat am Ende sehr gut funktioniert. Ich würde es trotzdem das nächste Mal traditionell mit dem Baby-Bag nochmal probieren. Und ich hatte zur Sicherheit noch Hufsteaks gekauft. Die funktionieren tatsächlich immer ganz gut. Also wenn man das einigermaßen drauf hat, den Garpunkt zu erwischen, und das kann ich, glaube ich, ganz gut tatsächlich, ist das geschmacklich immer eine schöne Freude.
Hilft auch, wenn man Leute dabei hat, die ständig fragen, ist schon was fertig?
Ja, genau. Also man muss tatsächlich für solche Gerichte einfach Geduld mitbringen. Ne? Also bei Grillen ist, glaube ich, Zeit der Faktor, der da am größten die Rolle spielt. Ne?
Aber so schöne Rippchen gehen immer ganz gut. Das war doch ein, wenn ich die Insta-Story richtig gesehen habe, ein 57er Kugelgrill, ne? Von der amerikanischen Firma, oder?
Das kann gut sein. Welche Nummer es war, weiß ich nicht genau, aber es ist auf jeden Fall ein Kugelgrill. Und du musst dann die Kohlen halt auch in so einem Halbkreis anordnen, damit das dann auch so ein bisschen diesen Smoker-Effekt bekommt. Aber das hat cool funktioniert und ich glaube, ich würde es auch wieder machen. Und man hat so ein bisschen auch das Gefühl, die Möglichkeiten dieses Grills ein bisschen mehr ausgeschöpft zu haben, als wenn du dir halt eine Bratwurst, mag es auch eine gute sein, draufgehauen hast. Macht ja auch Bock mal, sich auszuprobieren.
Also bei Rippchen, ich mag ja dieses über 3 bis 5 Stunden nicht so gern. Ich bin immer sehr ungeduldig. Bei Rippchen gibt es so einen guten Tipp für Leute, die in einer Stunde Rippchen essen wollen. Drehspieß kaufen, also eine Rotisserie. Gibt es auch für diese 57er. Philipp hat sich, glaube ich, letztes Jahr so ein Ding gekauft.
Nee, dieses Jahr.
Oder dieses Jahr. Und falls du dich erinnerst, so Rippchen von der Rotisserie, alle 20 Minuten mit Olivenöl eingerieben, vorher eingerubbt. Und zum Schluss mit so einer Honigglasur, die sind nach einer Stunde, die sind zwar natürlich nicht so Fall of the Bone, aber die haben so einen geilen Knusper und sind zart und du bist in einer Stunde fertig. Ne?
Ist auch ein geiler Kompromiss, was so Zeit und Geschmack am Ende angeht. Ja. Ne? Also stelle ich mir cool vor. Ja.
Also das für alle, die gerne Rippchen essen wollen, aber auch zeitig. Kauft euch einen Drehspieß und pinselt fleißig ein, das ist auch geil.
Ja. Philipp, oder auch noch als Tipp, wenn man keinen Zugang zu einem Grill hat, dann kaufst du dir so eine Flasche Liquid Smoke und dann kannst du es nämlich auch im Ofen machen. Also ich würde die halt vorher schmoren in einem Ansatz aus irgendwie Sojasauce oder Amino, je nachdem, was du nutzen möchtest. Und noch einen Geschmacksträger, noch wie Zwiebeln und sonst irgendwie was. Und dann eben auch Liquid Smoke, weil dann kannst du es genauso auch, kannst du es fast so auch Sous-Vide machen, wenn du Sous-Vide-Beutel hast, aber einfach in eine Schmorform und dann mit ein bisschen Flüssigkeit erstmal nochmal im Ofen und dann nochmal grillieren unter dem Ofen, im Ofen. Geht genauso.
Vom Grill zum Brelinger ist meist nicht weit, Philipp.
Ja, die Überleitung war brillieren, glaube ich. Ne? Ja. Da hat er mich auch so angeguckt.
Brillieren,
ach so, ja. bei mir war es eine Vorspeise diese Woche, die ich eigentlich ganz gut fand, was ich so auch noch nicht gemacht habe. Es war gegrillte Avocado.
Okay.
Das war sehr lecker. Also du schneidest einfach die Avocado auf, legst sie vier Minuten auf den Grillrost zum Beispiel. Ich habe es dann aber mit einer Grillplatte für ein Gas fürs Gasfeld sozusagen gemacht, habe die aufgeheizt, habe sie da 4 Minuten draufgelegt und dann vorher so eine Füllung. Ist so ein bisschen wie Bruschetta, machst du vorher fertig. Also ein bisschen Tomaten, ein bisschen, wenn du es magst, ein bisschen stärker, ein bisschen Zwiebeln, ein bisschen Knoblauch. Ansonsten kannst du das natürlich auch mit Schalotten machen, lässt es so ein bisschen 1 bis 2 Stunden einmarinieren, also vorher, und dann füllst du damit die Avocado. Und dazu gab es noch ein paar argentinische Rotgarnelen. Und das war irgendwie ganz lecker so. Ich mag ja gerne Avocado und das war mal was anderes. Und dadurch, dass diese Avocado dann so ein bisschen warm ist und so ein bisschen oben noch weicher als sonst dieses Grillaroma hat und unten so ein bisschen fester wird, ist es sehr frisch. Also sehr, sehr lecker, passt auch zum Wetter. Also.
Ich habe auch mal in irgendeinem YouTube-Video gesehen, dass man Avocados auch panieren kann und dann frittieren kann.
Ja, du kannst, Avocado ist ja sehr vielfältig, das habe ich auch schon als Nachtisch gegessen, ne, so.
Ja.
Ist super, ne.
Ja. Aber du hast ja eben auch Garnelen genannt und das ist jetzt die Überleitung zu mir, damit wir Tisch der Woche dann auch abschließen können, weil ich glaube, es gibt hier ein paar Leute, die vom vielen Sprechen über Rippchen und Grillen Durst auf Bier bekommen haben, aber bevor wir dazu kommen, ganz kurz Garnelen, der Übergang zu mir. Bei uns gab es die Tage einen Salat, soweit noch nicht interessant, aber dazu gab es schön in der Pfanne mit Knoblauch angeröstete Garnelen und das eigentliche Highlight war meine phänomenal selbstgemachte Aioli. Und ich kann ja nicht viel, aber Aioli kann ich. Meine Fresse, die konntest du
Die habe ich, glaube ich, auch schon mal gegessen, deine Aioli, und die war wirklich
aber
gut.
Aber du kennst die vegane?
Ja, ne? Die war wirklich gut.
Das war jetzt eine mit Ei aus dem Garten. Wir haben ja Hühner und mit Eiern aus dem Garten. Und die hatte dann auch diesen richtig diese mayonnaisige, dieses fettige, diese Konsistenz, ne, wo du den Löffel reinstecken kannst und der bleibt stehen. Und dann mache ich da immer auch ein bisschen Senf mit rein, ordentlich Zitrone, sehr viel Knoblauch. Und also für eine gute Aioli mit knusprigem Brot und Garnelen, also ich habe dann so gedacht beim Essen, es gibt wenig Sachen, an denen ich mich gerne überfressen würde, aber Garnelen mit Aioli gehört dazu.
Kannst dich reinlegen, wenn das gut gemacht, das finde ich auch.
Kriegst du irgendwann eine Eiweißvergiftung oder so?
Hatte ich schon mal an Silvester beim Raclette.
Das ist sehr gut.
So viel Eiweiß gefressen, dass ich irgendwann im Sofa versunken bin und mich nicht mehr bewegen konnte.
Und da waren keine Getränke im Spiel?
Doch, aber die hatten damit nichts zu tun.
Getränke ist ein gutes Stichwort,
aber das Gute war, es war ein Arzt anwesend, insofern.
Der trinkt, glaube ich, auch ganz gerne mal.
Ja, der kann auch. Schöne Grüße an Benni.
Ja.
Ja. Guck mal, hier die Leute, die haben schon mehrmals hier geschrieben, wann ist ein Bier. Wir können jetzt ja mal überleiten vom Anstoßgetränk der trüben Naturweine. Kommen wir mal zu einem, vielleicht zu einem kleinen Pendant der Bierwelt. Und da möchte ich mal unseren Düsseldorfer befragen. Bist du eigentlich gebürtiger Düsseldorfer, Justus?
Ja.
Bevor ich dich jetzt Düsseldorfer nenne? Ja, bist du, sehr gut. Du hast ja gefragt, was gibt's denn für Wein und hast da entsprechend Bier für organisiert. Was trinken wir denn jetzt?
Also wir trinken jetzt, glaube ich, die White Peach Gose von Berlo aus Berlin. Ist das richtig? Ja.
Ja, wenn sie irgendwo hier
Ich würde mich einfach zum Kühlschrank.
Ja, sehr gut.
Zeig mal die Dose, damit Hauke die richtigen Dosen holt.
Nicht, dass wir hier was Falsches trinken.
Ja, ja. Das okay, sind die flachen, die kleinen, die
man kann die, glaube ich,
und wieder auch erkennen. Die kleine Dose.
Ja, das ist, und ich war das, auch, das Gute, um Hauke sein, reagiert auf Stichworte.
Dass es hier von Brolo ist, weil das so schick ausschaut. Das bin ich gar nicht gewohnt von Brolo.
Ja, das, also es wird immer besser. Also, ja. Brolo ist halt, ne, es ist eine größere Brauerei, die, für Craft Beer Verhältnis schon so einen sehr großen Ausstoß hat, aber ich muss sagen, dass ich immer wieder in letzter Zeit von den Bieren positiv überrascht bin. Ne? Wir hatten das schon bei dem Tasting hier mit dem Podcast ja auch, glaube ich.
Da war ich auch sehr positiv überrascht am
Görlitzer
Ende.
Görlitzer Bahnhof. Ich weiß gar nicht, eins von den Barrel-Age-Sachen von denen. Und
das war der Abschluss
für einige. Die hauen halt die Biere raus, ne, mit einem super Preis-Leistungs-Verhältnis und dafür sind die super lecker.
Ja. Das, ja, die machen gute Biere, muss ich sagen. Also ich habe ja auch schon so 2, 3, 4 vielleicht von denen getrunken und sehr gut. Also der Hauke, der ist echt gut vorbereitet hier.
Aus Weingläsern, ne? Und ja. Ich habe mir extra ein Weinglas besorgt für das Weinzeug.
Sollen wir aus der Dose trinken?
Nur wenn er die Dosenstechen macht.
Ja, ich weiß nicht, ob das Interieur hier das mitmacht.
Spielt oder warum ist er? Ich muss aber auch sagen, ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich ja jetzt tatsächlich im Gegensatz zur landläufigen Meinung vielleicht auch sehr, sehr gerne Bier trinke. Tatsächlich bin ich bei Weizenbier immer sehr enthusiastisch. Auch bei normalem Pilz. Ich habe allerdings, was jetzt diese ganzen anderen Geschichten fernab des Weges angeht, die wir möglicherweise heute auch beleuchten werden, noch sehr, sehr wenig Erfahrung. Darum bin ich ganz besonders gespannt, was jetzt hier erzählt wird und was wir jetzt hier im Glas haben.
Ja. Das übernimmt jetzt unser Craftbeer-König, ne?
Dann stoßen wir erstmal an, ne?
Ach so, okay.
Ach so, so darf man noch riechen? Prost?
Nee, darf man nicht.
Darf man nicht? Bei Craftbeer wird nicht gerochen? Interessiert die Nase da nicht, oder wie?
Doch.
Oh, die Nase ja, doch, geht aber also man kann das ja auch übertreiben mit der Nase und irgendwelchen. Oh.
Aber es macht ja auch Bock. Vielleicht stattdessen mal kurz im Bart zupfen. Das wäre vielleicht das Äquivalent, oder?
Oh. Genau, also Gose ist eigentlich, wie der Name schon sagt, ein Bier aus Goslar, also aus Ostdeutschland. Und damals, wie der Achim jetzt sagen würde.
Darf ich ganz kurz unterbrechen? Wir haben ja vorhin dieses mit Mitteldeutschland und so, aber ich glaube, Goslar ist nicht in Ostdeutschland, sondern das liegt in diesem einen der schönsten Bundesländer in Deutschland, ist, glaube ich, noch Niedersachsen, aber
das glaube ich nicht.
Na, ist egal. So, wir können ja wetten, wenn es in Niedersachsen ist, dann darf ich mir was bei dir aussuchen.
Wenn es in Niedersachsen ist, dann tue ich dir ein Bier mehr rein, wenn ich dein Equipment zurückschicke.
Okay. Guckst du nach? Ja, ne? Damit du deine Niederlage gleich live dann siehst. Können wir in der Pause machen. Alles gut.
Ja. Also, auf jeden Fall in Goslar hat man Bier gebraut und das Problem war, der Boden da ist relativ salzhaltig. Deswegen war das Wasser salzig. Und damals konnte man auch nicht so wirklich vermeiden, dass irgendwelche Bakterien in das Bier kommen. Also Milchsäurebakterien, Brettanomyces-Hefen und solche Geschichten. Und deswegen ist das Bier leicht sauer geworden und man hat damals auch schon was gegen das, in Anführungsstrichen, deutsche Reinheitsgebot von 1516 verstoßen hat, Koriander ins Bier getan. Also wir haben, aber man wollte eigentlich gar nicht, dass das Bier sauer ist. Also wir haben irgendwas so zwischen so einem leichten, süffigen Weizenbier und einem Sauerbier. Es ist ja nicht wirklich sauer.
Nee, würde ich auch sagen, ne?
Nee, also, so richtig, es hat so ein, ich finde so einen Ansatz zu Anfang, ne, dass man, wenn, aber es geht dann in die Richtung, andere Richtung und ich habe mich natürlich so auf dieses Peach, also auf diesen Pfirsich so verlassen und dachte, das ist sehr fruchtig, aber das ist es gar nicht. Und es hat dieses, also ich hätte gesagt, auf jeden Fall eine Koriandernote. Ich bin ja auch froh, dass es wirklich drin ist und dass ich nicht irgendwelche eine Geschmacksverirrung habe. Also man schmeckt deutlich den Koriander und man hat so ein bisschen die salzige und ich muss sagen, Gose ist ja nun auch ein alter Brauspiel, das hast du ja gerade, oder also nein, das hast du ja erzählt gerade. Und ich habe ich trinke ja nun, weiß nicht, ob das der ein oder andere weiß, aber auch ganz gerne mal ein Bier. Bei Gose muss ich dazu sagen, ich habe ein bisschen Probleme mit Gose, weil dieses Salz in dem Bier erinnert mich immer irgendwie, wenn man, kennt ihr das? Ich weiß nicht, es gibt ja so ein paar Rezepte, wenn man echt so einen miesen Abend vorher gehabt hat und so ein bisschen, ich will mal sagen, so leicht verkatert ist. was man dann vielleicht zu sich nimmt. Und ich neige dazu, immer Wasser mit Salz dann auch teilweise zu mir zu nehmen. Und ich finde, es hat immer so ein bisschen was. Und erinnert mich immer an so miese Abstürze. Aber das ist so persönlich, also. Aber es ist auf jeden Fall, es ist vollmundig, würde ich sagen. Also man hat viele Aromen drin, ne?
Ich finde das gerade phänomenal. Das ist wirklich phänomenal.
Also ich meine, also man hat den Pfirsich nur ganz, ganz, ganz leicht. Und das ist aber auch ein Trend, ne? Also
ja, es gibt, aber der ist zu Anfang gleich da, ne? Also ich würde sagen, du schmeckst den Pfirsich und dieses Fruchtige sehr zu Anfang. Und dann kommt der Koriander und das Salz so ein bisschen, ne? Also ja.
Also es gibt genau zwei historisch bekannten deutschen Sauerbiere, das ist Berliner Weiße und Gose. Und das sind beide Sachen, das ist bei der Gose schneller passiert als bei der Berliner Weiße, die irgendwann im letzten Jahrhundert nach dem Krieg untergegangen sind. Also komplett untergegangen sind und die es gar nicht mehr gab. Und die wurden irgendwann im Sinne dieser Craft-Beer-Bewegung wiederentdeckt. Und dann tendenziell auch eher schneller von irgendwelchen Menschen aus in den USA als hier in Deutschland. Und dann hast du mal diese zwei deutschen Sauerbiere und in der Reinform, ohne irgendwelche Früchte, ohne irgendwelche Kräuter oder Aromen, hat das auch so keinen interessiert so wirklich. Dann hat man halt angefangen, jedes Sauerbier irgendwie Gose oder Berliner Weiße zu nennen. Das ist ein bisschen schade, weil beide von diesen Bieren sind halt irgendwie mehr oder minder spontan vergoren. Also eigentlich hat es halt immer den Rest von der Hefe gehabt, der im Gärbottich übergeblieben ist, wo erst die neue Bierwürze draufgekommen ist. Also ist nicht so ganz spontan. Aber das sind halt Sachen, wo verschiedene Mikroorganismen gleichzeitig an der Gärung gearbeitet haben. Und heutzutage, und das ist hier auch der Fall, ist das ein sogenanntes Kettle Sour. Das heißt, ich koche eine Bierwürze ohne Hopfen. Ich lasse die abkühlen, wie ich es normalerweise auch machen würde. Ich tue Milchsäurebakterien drauf, warte, bis der pH-Wert so niedrig ist, wie ich ihn haben will, also bis es sauer ist. Dann koche ich das nochmal mit Hopfen und vergäre das Ganze mal mit Hefe. Und das jetzt hier gemacht, ist trotzdem leckeres Bier, aber ist halt nicht so, wie das früher mal gewesen ist.
Und es ist mit 4% ja auch sehr
leger.
Genau.
Ne? Genau.
Das finde ich, das schmeckt auf jeden Fall. Das ist gut.
Ich will allerdings nochmal einwerfen, ich finde, das ist ein sehr, sehr, wenn man das so sagen darf, ein sehr, sehr komplettes Bier. Irgendwie hast du eine schöne fruchtige Note drin. Irgendwie hast du was Würziges auch drin, vielleicht auch bedingt durch den Koriander. Und du hast auch nur so eine schöne, ja, so leicht malzige Biernote mit drin, finde ich. Also man hat irgendwie, ja, einen sehr kompletten Geschmack. Trotzdem, das muss ich jetzt mal kurz mit den Weinen vergleichen, ist diese aromatische Note noch ein bisschen, sag ich mal, dezenter oder zurückhaltender oder weniger deutlich. Ja. Ne? Ja. Aber sehr, sehr, auch süffig, würde ich sagen. Also man kann das super gut wegziehen auch, ne? Also, ja.
Genau.
Ja. Schon schön. Aber sag mal, würde das noch ein bisschen fruchtiger daherkommen, wenn wir es vor dem Petnat getrunken haben? Also sind wir da jetzt quasi ein bisschen
vorbelastet,
vorgestört, meinst du, ne? Oder ist das einfach ein bisschen dezenter?
Ich glaube,
das ist sehr dezent. Nein, ne? Also Gose ist halt eigentlich ein leichtes Bier mit einem Hefecharakter, mit einer minimalen Säure und du hast halt so ein bisschen dieses Salz und diese Koriandernoten, die dann aber auch biochemisch umgewandelt werden in sowas Zitrusartiges. Das ist ein Bier, von dem man irgendwie, wir würden jetzt hier im Laden sagen, irgendwie 3 Pints von wegziehen kann. Ne? Es ist nichts, was irgendwie sonderlich komplex daherkommen möchte.
Und was ich halt auch finde, dass es eben, obwohl es eben nur 4% Alkohol hat, finde ich es schon, dass es auch genügend Körper hat. Auch, weil das ist eben auch was Schwieriges, dass du halt eben ein leichtes Bier auch brauchst, das dann halt auch sehr dünn schmecken kann. Und das finde ich bei dem hier halt auch sehr schön, weil ich für mich würde das, glaube ich, anders sehen von der Aromatik, dass man schon zuerst noch ein bisschen mehr diese etwas, ja, krautig-zitrische Koriandernote noch schmeckt und danach dieses wirklich diesem weißen Pfirsich, auch dieses Steinige von diesem weißen Pfirsich auch noch hat, wie wenn man an dem Stein vom Pfirsich angekommen ist, dass es halt eben noch so ein bisschen, wie soll man das beschreiben, auch ein bisschen trockener auch wird, auch sehr sanft auch in diesem Fruchtcharakter auch ist. für eine Gose finde ich es auch sehr, sehr, sehr anfängerfreundlich, weil sie eben...
Ja, definitiv.
Also, wenn man sonst Gose auch hat, kann die ja durchaus schon auch straffer, sauer sein und auch deutlich salziger auch sein. Salz, für mich schmecke ich jetzt kaum raus, aber es ist auch so... Ein sehr, 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 sehr rundes Bier,
ganz kurz,
das auch mal wirklich auch wahnsinnig gut für den Sommer auch passt.
Ich habe jetzt ja gerade hier nochmal nachgeschenkt, dem Hauke und auch mir. Ich habe gerade übelst den Geruch von frischem Mais in der Nase.
Mhm.
Kennt ihr das, wenn du...
Sag das nicht. Das ist ein Braufehler.
Ja? Ja. Okay. Nee, was ich eigentlich fragen wollte, ganz kurz, Justus. Diese Koriander-Geschichte, war die jetzt sozusagen klassisch für alle Gose-Biere oder war das jetzt eine Birlo-Geschichte? Weil du hast ja gesagt, dass die Gose, wenn ich es richtig verstanden habe, aus Goslar kommt.
Genau.
Nun verbinde ich viele Sachen mit Goslar und dem Harz, also Rüschengardinen und Hexen und piefige Hotelzimmer.
Und so ein Kräuterschnaps, ne?
Oder ein Schirker Feuerstein. Aber Koriander und Harz will bei mir jetzt noch nicht so richtig matchen. Ist das? Also wie woher kommt das?
Das ist eine gute Frage. Also man sagt, im Mittelalter wurde das so gemacht. Lustigerweise ja in Belgien auch bei vielen Bieren, zum Beispiel beim Witbier, dem belgischen Pendant, was etwas leichter ist zu unserem Weizenbier, wird es genauso gemacht mit Koriander. Das kann ich tatsächlich nicht sagen, wo das herkommt, dass man da Koriander verwendet. Vielleicht weiß Daniel das.
Ich würde jetzt, glaube ich, halt eher sehen, dass es halt auch diese Parallele halt, wie du es halt auch sonst bei dem Grutbier hast, dass du halt ein oder wenn du es jetzt, glaube ich, noch weiter auch noch zurückdenken magst, es gab ja, wenn du jetzt, glaube ich, was es hier im deutschsprachigen Raum noch früher gab, war ja auch Met. Da hast du ja auch Metsorten gehabt, die ja auch eben mit irgendwas versetzt wurden, auch mit Kräutern, hast du ja auch im Rom ja auch schon gehabt, dass es eben dieses Mulsum auch war. Und dass es da, glaube ich, einfach auch mit einem Hilfsstoff auch war, um halt eben auch mehr an Geschmack auch mit reinzubringen, weil du musst ja auch bedenken, dass halt auch die Brauart und Braumethodik ja auch früher doch deutlich rudimentärer auch war. Oder eben auch diese Bierfehle, die wir heute halt haben. Du musst ja auch so sehen, dass, glaube ich, auch früher ziemlich jedes Bier auch so eine gewisse Säure hatte, weil es einfach nicht anders möglich war. Oder auch eben wirklich bei ja ausgestorbenen Biersorten, die es jetzt auch eben im Craft-Bier-Bereich leider auch nicht so sehr geschafft haben, eben wie Grätzer oder wie Lichtenhainer, die ja, wo es ja auch sehr unterschiedlich auch ist, wie jetzt auch das überliefert wird, ob jetzt Lichtenhainer wirklich sauer war. Aber ich denke, dass jedes Bier früher einen Sauerton hatte, auch im englischsprachigen Raum, wenn du jetzt dann eben dieses, eben, wenn wir vielleicht noch, da können wir auch schon ein bisschen so auf die viktorianische Zeit auch mal kurz ansprechen. Es gab ja da auch eben das einzig Trinkbare auch in England war ja eben Bier, das hat ja auch jeder bekommen, auch jedes Kind bekommen, aber es war halt eben nicht Bier, das wir so kennen, sondern es war ja eben Small Bier, also auch ein leichtes Bier, das man über den Tag hinaus getrunken hat, weil es das einzig Mögliche war oder safe war zu trinken. Weil du konntest halt eben kein Wasser trinken, weil es eben aus Brunnen kam, in dem halt auch mal gerne jemand drin lag. Und der nicht mehr so lebendig war.
Vielleicht mal ganz kurz zwischendurch. Auch wenn man es nicht sehen kann, wir sind übrigens gerade sehr froh, dass wir eigentlich ja heute mit Beamer hier arbeiten wollten. Wir haben nämlich vor die große Ladenfensterfront eine Leinwand gespannt. Und die schützt uns gerade vor neugierigen Blicken, denn Linden wäre nicht Linden, wenn nicht gerade eine Meute junger Damen mit Hunden draußen abkornern würden. Insofern bin ich gerade ganz froh, dass wir hier diesen
Sichtschutz haben. Jonas will gleich schon mal ein bisschen Kontakt aufnehmen, glaube ich.
Ansonsten hätten wir jetzt gerade das erste Mal im Podcast Live-Publikum. Das ist ganz gut, dass das nicht der Fall ist, oder?
Ja, aber ich finde, aber man hat ja so ein indirektes Live-Publikum.
Ja, das ist ja noch
angenehm. Aber
ich kann mit denen so ein bisschen hier checkern. Ich kann so ein bisschen
rausgucken. Du hast ja die Lücke.
Ich hab die Lücke hier, genau. Ja. Gar kein Problem. Ja.
Ja.
Ist so bei euch heute da hier Hens Night oder sowas?
Ah.
Ein Junggesellinnenabschied.
Mit zwei Mann wäre ein bisschen traurig.
Nee, so extrem aber ist es nicht. Niemand bringt seine Hunde mit zum Junggesellenabschied.
Klar.
Oder heißt Yoshi der eine?
Aber ich glaube, unser Hauke wollte noch eine Bierfrage loswerden, ne?
Nee, genau. Also, ich entdecke einfach gerade den Unterschied, dass Wein ja quasi komplett einfach vergorenen Trauben sind. Und da wird, habe ich noch nie in den Zusatzstoffen, also es gibt auch keine Zusatzstoffenliste, weil Wein halt theoretisch von den Inhaltsstoffen größtenteils, sage ich mal, ähnlich ist. Hier kommt ja aber auch diese Pfirsichnote dadurch, dass eben Pfirsichpüree mit in das Bier eingearbeitet ist oder die Koriandernote.
Genau.
Also die Aromen entwickeln sich nicht nur durch die Gärung, sondern eben auch dadurch, dass man das dazu gibt. Ist das jetzt was Besonderes bei diesem Bier oder ist das generell der Fall, dass sowas üblich ist?
Naja, also es gibt halt irgendwie zwei Welten, ne? Es gibt die eine Welt, die sagt, man kann innerhalb des in Anführungsstrichen Reinheitsgebotes eine sehr große Aromatik hervorrufen, halt vor allem durch neue Hopfenzüchtungen, die verschiedene Aromen in ein Bier bringen können. Das heißt, du hast wirklich diese vier Zutaten, ne? Hopfen, Hefe, Malz und Wasser und daraus machst du ein Bier. Und da kannst du eine riesige Vielfalt mit erzeugen, das stimmt ja auch. Und es gibt Leute, die sagen, ja, aber wieso soll ich jetzt kein Pfirsichpüree in meinem Bier tun? Das kannst du halt auch machen. So, also es ist nicht unüblich, in dem Craft-Bier-Bereich irgendwelche Zutaten, die halt nicht dem Reinheitsgebot entsprechen, hinzuzufügen, aber es geht auch anders.
Muss ja auch nicht unbedingt was Schlechtes sein. Also ich finde das super spannend, Nö. Weil ich das bei Wein so noch nicht erlebt habe. Aber bei Craft-Bier scheint das deine Aussage, oder scheint das ja einfach der Fall zu sein. Und das finde ich ist ja super spannend. Also ein cooler Unterschied für ein ähnliches Produkt, sage ich mal jetzt so ganz grob.
Ja.
Und ich glaube, da sieht man, glaube ich, auch vielleicht so, man kann es, glaube ich, schon mit auch übertragen, auch in die Weinwelt und jetzt eben traditionellen Wein und Naturwein. Wenn du es jetzt, glaube ich, so sehen möchtest, dass wenn du jetzt irgendwie so einen alten Winzer fragst und er sagt halt, ja, hier an dem Hang, bei dem Wetter habe ich den Wein. Und beim Naturwein ist es halt eher so, dass dieser Wein, glaube ich, viel, viel mehr auch durch die Kältereitechnik auch mehr mit entsteht. Wie jetzt halt eben auch heutzutage auch Weinbereitung auch möglich ist und halt eben aber durchaus eine andere Ausprägung einfach hat, wie was entsteht.
Ja, also genau, denke ich schon. Also in gewisser Weise lässt sich das natürlich vergleichen. Nur du hast halt einfach beim Craftbier Aromen oder wirklich die Aromen, das finde ich halt das Interessante, wirklich die Aromen, die man schmeckt, teilweise dazugegeben. Natürlich nicht alle, weil durch die Gärung entstehen ja bestimmt auch nochmal andere Noten, wie man Klar. das bei normalem Bier natürlich auch kennt, ne? Und bei Wein werde ich immer wieder gefragt, sag mal, wenn der jetzt nach Aprikose so deutlich schmeckt, ist denn da auch Aprikose drin, ne? Mhm. Ja. Und das ist bei Wein halt einfach nicht der Fall, ne? Und darum finde ich es interessant, dass es hier wirklich der Fall ist. Und das ist eine sehr interessante Sache, die ich gerade auch tatsächlich für mich neu gelernt habe.
Ja, oder was halt da, glaube ich, halt auch noch ein bisschen mehr mit dem Schlüssel auch dazu ist, ist halt eben auch die unterschiedlichen Hefen, auch wie du es ja beim Wein hast, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass du spontan verkehrst, dass du Reinzuchthefen auch noch mit hinzufügst. Und du hast ja dann da einfach im Brauprozess ja auch noch die deutlichere Stellschraube, wie warm du was vergärst, wie viel Ester auch du mitproduzieren möchtest von der Hefe. Das ist auch nochmal.
Ja, wobei beim Wein ist es ja halt so, ne, wir sprechen ja bei dem, haben wir eben schon, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, gesagt, du hast beim Wein ein Ausgangsprodukt, was einen sehr viel niedrigeren pH-Wert hat als so eine Bierwürze. Und das gibt der Hefe schon so viel Stress, dass die ja schon gar nicht mal so viele Ester oder irgendwas produziert. Und ich glaube, eine Weinhefe macht mit dem Traubenmost weniger als eine Bierhefe mit einem Bier machen kann.
Hm.
Oder?
Das kann gut sein. Also kann ich so genau nicht beurteilen, aber klingt auf jeden Fall so, als könnte das sehr, sehr gut stimmen. Also,
ich würde einfach, glaube Justus,
wäre der richtige Moment für eine Frage, die mir gerade gekommen ist. Beim Thema Wein gibt es ja nicht selten den Fall, dass mit sogenannten Cuvées gearbeitet wird, also mit Mischen oder Hybriden. aus verschiedenen Rebsorten, um quasi ein ja, neues, spannendes Geschmackserlebnis, ein neues Geschmacksfeld zu eröffnen. Ich kenne mich jetzt in der Bierwelt, in der Craft-Bierwelt nicht so gut aus. Ich weiß, dass es Biere gibt mit unterschiedlichen Hopfensorten. Aber ich frage mich gerade, gibt es noch größer ausgestaltete Experimente, Dinge zu kreuzen? Also wenn man jetzt sagt, man versucht quasi eine Mischung aus ich versuche es jetzt mal aus IPA und Dunkelbier oder so. Also gibt es da so so Kreuzungen, wilde Versuche?
Das ist eine sehr, sehr komplex zu beantwortende Frage.
Haben wir so viel Zeit heute?
Also, wir haben ja diese Bierstile, wie du schon gesagt hast, IPA, wir haben dunkle Biere, wir haben Pilz, Weizenbier, Altbier, Pale Ale, was weiß ich. Es gibt Kreuzungen dazwischen, zum Beispiel gibt es ja das Black IPA oder auch Cascadian Dark Ale, wie es gerne genannt wird. Das ist ein IPA, also eigentlich ein hopfenbetontes Bier, was normalerweise hell und fruchtig wäre, wo aber dunkles Röstmalz oder Röstgerste hinzukommt, die das Ganze so ein bisschen röstiger machen und noch dunkel einfärben. Das gibt's zum Beispiel. Und wenn wir tatsächlich vom Blenden sprechen, dann sind wir auch ganz schnell in der Welt von belgischen Sauerbieren, also Heuse und Lambic. Und da ist tatsächlich so, also ein Lambic ist ein belgisches, spontan vergorenes Sauerbier. Wollen wir jetzt gar nicht so intensiv drauf eingehen, aber was einfach gärt und wenn es fertig ist, wird es abgefüllt, gärt in der Flasche nach, alles ist gut. So, aber die Heuse, was eigentlich die viel größere Kunst ist, ist das gleiche Sauerbier, aber man blendet verschiedene Fässer aus verschiedenen alten Jahrgängen, um eigentlich im traditionellen Fall ein konstantes Produkt zu erhalten, aber wenn man das ein bisschen weiter denkt, um ähnlich wie beim Whisky auch vielleicht jedes Mal ein anderes Produkt zu bekommen. Also du kannst damit spielen, du hast spontan vergorene Biere aus verschiedenen Jahrgängen, die in verschiedenen Fässern gelagert wurden und die werden halt vermischt und man bekommt ein Ergebnis, was immer anders ist. Es gibt auch Leute, die leben davon, ne? Es gibt Menschen, die sind Sauerbierblender, wie beim Whisky, die probieren die einzelnen Fässer, die sagen, okay, so und so viel Prozent von dem Fass und von dem Fass und von dem Fass und das ist jetzt mein Mix und dann wird es abgefüllt. Ne? Also, das gibt's auch.
Sauerbierblender. Geile Berufsbezeichnung, oder?
Ja.
Das muss ich mir ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. So. Das muss ich abspeichern.
Blender sind viele, aber,
ja, aber Sauerbierblender.
Aber Sauerbierblender weniger.
Ja. Ganz kurz nochmal, bevor wir gleich eine kleine Pipi-Pause machen. Jetzt, Justus, nochmal kurz eine Frage an dich. Wir starten ja dann nach der Pause weiter, aber vielleicht Leute, die die beiden Folgen, die Doppelfolge mit dir noch nicht gehört haben, fass doch mal kurz zusammen, wo arbeitest du da in Düsseldorf und anschließend an das, was wir mit Hauke hier besprochen haben, zum Thema Zielpublikum, ne? Für wen sind eure Weine oder wer soll sich angesprochen fühlen? Wer kommt so vorbei aufgrund eures Standpunkts? Wie ist das bei euch? Habt ihr da eher Publikum, die bewusst und gezielt zu euch kommen? Habt ihr viel, sagen wir mal, unvorbereitete Laufkundschaft? Wie ist das bei euch?
Ja, also ich arbeite bei Brauart Britische Biere und das ist in Düsseldorf-Oberbilk, also auch so ein bisschen in der Peripherie von Düsseldorf gelegen, ein Unternehmen, was ursprünglich mal 2013 damit angefangen hat, Biere aus Großbritannien zu importieren. So. Und das war ganz, ganz lange, bevor ich dazu gestoßen bin, unser Geschäftsmodell. Wir haben traditionelle Biere aus Großbritannien importiert. Irgendwann haben wir auch versucht, Craft Beer aus Großbritannien zu importieren. Und das hat mal mehr, mal weniger gut geklappt. Und dann haben wir irgendwann gedacht, okay, der Brexit naht und niemand weiß, wann das kommt und was das kaufmännisch betrachtet bedeuten wird. Also haben wir auch angefangen, Sachen aus Belgien, aus Kroatien, aus Italien, aus Deutschland in unser Programm aufzunehmen. Und wir verkaufen die halt im Großhandel und im Einzelhandel. Ja. Und das ist so, was wir machen. Wir haben halt unser Lager, wo wir für den Online-Shop Sachen verschicken, wo wir für Großhandelskunden in ganz Deutschland Sachen verschicken. Und wir haben hier in der Emmerstraße direkt neben so einem großen Park, dem Volksgarten gelegen, unser Ladenlokal, wo ich auch gerade sitze, wo wir halt stationären Einzelhandel betreiben. Und ja, wir machen auch Tastings. Wie ich schon eben kurz sagte, wenn Corona wieder schlimm wird, machen wir das online. Ansonsten hier im Laden. Genau. Und die andere Frage war, was für Leute kommen in unseren Laden, ne? Das ist ganz interessant. Also es gibt natürlich die Craft Beer Nerds. So, die kommen hier rein. Die machen ihre Untappd-App. Wer das nicht kennt, das ist so eine App, so ein bisschen wie Pokémon Go. Da kann man jedes Bier, was man getrunken hat, oder wie Vino für die Weinmenschen, da kann man jedes Getränk, was man getrunken hat, einchecken und bewerten und einen Kommentar dazu schreiben und ein Foto. Und die sagen, ich habe bei Untappd gesehen, ihr habt das und das Bier und die kaufen das und die geben dann für, weiß nicht, 12 Biere 100 Euro aus oder mehr. Und es gibt die Leute, die verirren sich zu uns, gerade aus dem Park, und die wollen ein süffiges Bier, was sie im Park weiter trinken können. Die bekommen natürlich auch was. Und es gibt Leute, und das sind so die liebsten KundInnen, die kommen hier rein und die sagen, ja, also, ich hätte gerne 6 Biere für ein Geschenk. Und also es darf jetzt nicht mehr als 30 Euro kosten. Und es soll sehr, sehr, sehr ausgefallen sein. Und eigentlich, Dosenbier geht gar nicht. Was bei Craft Beer leider inzwischen, weil die Dose tatsächlich aus mehreren Gründen das beste Mittel ist, um Bier zu verpacken, relativ schwierig wird. Und dann musst du denen halt ihre 6 Craft-Biere, die nicht in der Dose sind, für maximal 30 Euro und sehr ausgefallen sein sollen, verkaufen. So, also es ist sehr, sehr bunt, es ist wenig Laufkundschaft und ja, es verirren sich ganz, ganz, ganz unterschiedliche Sorten von Menschen in unseren Laden. Es kommt auch mal irgendein Bauarbeiter mit seinem Sprinter vorgefahren, der fragt, ich hätte gerne Kiste Krombacher. Dann musst du sagen, ja, also du kannst gerne hier was kaufen und wenn du eine Flasche Wasser für den Weg willst, geben wir ja auch gerne, aber nee, Krombacher haben wir nicht. Also so breit ist er sich gefächert.
Philipp, was machst du eigentlich mit dem Sprinter in Düsseldorf?
Ja, Krombacher kaufen. Aber jetzt weiß ich endlich, was ich in der Pause machen werde. Ich würde mal gucken, ob hier irgendwo ein Tetrapack mit Wein steht. Das ist ja ungefähr das gleiche Niveau dann.
Ich wünsche dir erstmal viel Spaß beim Suchen.
Also, Philipp fragt gleich, ob es hier eigentlich auch ein Tempranillo gibt, oder?
Tempranillo, ja, genau. Finde ich bestimmt. Ach nee, Moment. Ja, wir gucken mal.
Ja. Ja, Tempranillo ist ein gutes Stichwort. Wir machen jetzt mal kurz Tempo Pauso.
Ja.
Ne? Ja.
Pause Ranillo.
Genau. Kleine Pipi-Pause und
bleiben wir auf Sendung oder wie funktioniert das?
Oder machen wir Stopp? Wir lassen einfach laufen, würde ich sagen.
Ja, Teil 2 unseres kulinarischen Podcasts Miso, weshalb, warum? Jubiläumsausgabe 50.
50!
Ja. Ja. Und wir sind zurück irgendwie, von der Pinkie-Pause, wir haben durchgezählt, ne? Wir sind komplett, unser Yoga-Guru ist auch wieder dabei, wobei wir jetzt schon gesagt haben, ist ein junger Bob Ross vielleicht auch und die Preise für die Bilder werden steigen, haben wir gehört. Das ist so die Quintessenz der Pause, ne?
Ja.
Wir sind sehr gespannt auf den Wein, der jetzt kommt, der uns jetzt hier kredenzt wird. Und ich übergebe das Wort an Hauke. Hauke, erzähl mal, was hast du uns ausgesucht?
Ja, auch ich bin zurück, frisch aus der Pipi-Pause.
Du hast dich auch umgezogen, ne?
Ich habe mich umgezogen, weil trotz der warmen Temperaturen am Tag.
Schon den Schlafanzug angezogen.
Wird's auch gern in den alten Gemäuern mal frisch abends.
Und ich fand dein T-Shirt, das wollte ich vorhin schon die ganze Zeit sagen, aber Jonas, der hat mich immer irgendwie so abgelenkt, dass der so intelligent, das ist das Problem, wenn man überlegt, was man sagt, intelligente Sachen gesagt hat und gefragt hat. Disco und Prosecco.
Ja.
Das ist sehr cool.
Ja.
Ist das
tatsächlich, das hat eine gute Story, das Shirt. Das ist nämlich ein Label, wo ich selber auch Musik veröffentlicht habe. Das sind Kumpels aus dem Süden und aus dem Heidelberger Stuttgarter Raum. Und die haben jetzt ein schönes Shirt released und haben gefragt, ob ich da auch was von haben möchte. Und jetzt habe ich meine Jungs in Hannover oder meine Menschen generell gesagt mit so einem Shirt ausgestattet. Und ich finde, das ist ganz nett geworden. Auch.
Also es war ein Eyecatcher sozusagen.
Genau, aber jetzt frisch umgezogen und gleichermaßen auch frisch für neue Getränke.
Sehr gut.
Und,
passend zur Flasche, das Shirt sozusagen, würde ich sagen.
Genau. Mein Pullover passt jetzt aber tatsächlich eigentlich auch immer noch zur Flasche, ne?
Also mit dem Pullover kannst du ja auch Wein verkaufen, finde ich. Weil das ist echt so, ne? Also
ja, funktioniert immer, ne?
Funktioniert auf jeden Fall.
So, wir wagen jetzt, was die Getränke angeht, so ein kleines Experiment zusammen, habe ich mir gedacht. Das ist nämlich ein Wein, den ich selber noch nicht probiert habe, der eigentlich bei uns auch noch nicht im Regal steht. Irgendwie dachte ich, es wäre für die Jubiläumsfolge eine ganz interessante Sache, wenn wir einfach mal gemeinsam in einen neuen Wein reinschmecken. Ich habe ja gesagt, wir probieren normalerweise vor Ort. Jetzt in der Corona-Phase ist es nicht ganz so easy, zu jedem Winzer oder zu jeder Winzerin immer vorbeizufahren oder zumindest nicht ganz risikofrei. Und da bestellt man dann halt mal eine gewisse Menge, erstmal vorsichtig und guckt dann, wie das so funktioniert, wie die Leute das finden, wie wir selber das finden. Genau, und wir probieren heute den neuen Jahrgang des Silvaner von Andy Weigand. Wir befinden uns in Franken, auch das ist wieder ein Naturwein, ein reiner Silvaner. Kurz zu Andy Weigand vielleicht noch, der arbeitet tatsächlich, also ist ein Jungwinzer aus Franken, arbeitet sehr naturnah, dort wird tatsächlich teilweise sogar auch noch mit Füßen gestampft, 100% biodynamisch, Hand geerntet, was vielleicht ja auch ein Alleinstellungsmerkmal ist. Also das rechtfertigt manchmal zu einem gewissen Teil auch den Preis, weil das ist einfach auch mehr Aufwand, ne?
Ich glaube, Daniel riecht die Füße schon, oder?
es kommt mir so vor, als wären die Menschen an den anderen Bildschirmen
von das ist die Zukunft. Wir gucken sozusagen in die Zukunft, wenn wir die beiden sehen, weil die haben, glaube ich, schon mal geöffnet. Und ja. Wir können das ja auch gleich mal
nachdenken. Daniel, würdest du sagen, man kann riechen, dass er mit den Füßen malträtiert wurde?
Ich hatte den Anfangsverdacht, ja, aber ich sag gleich was dazu. Aber es ist schon.
Aber funky trifft's ganz gut, oder?
Franken?
Nee, funky.
Funky, ja.
Kommt ein bisschen Frankie daher.
Es hat.
Ja.
Es hat eine Funk-Note. Habt ihr ihn schon auf, weil. Ich.
Nee.
Jetzt.
Vielleicht mal kurz vorweg. Kennt ihr euch mit Silvaner schon aus? Für was steht Silvaner? Ich habe, glaube ich, erst einen in meinem Leben getrunken. Ich fand ihn ganz gut, aber ich könnte jetzt nicht sagen, wo früher geschmacklich, geruchlich steht.
Weinig.
Ah. Gut. Daniel, gut oder sehr gut?
Ja, gut. So. Leicht sauer.
Ja. Und kratzig.
Riecht so ein bisschen nach
Federweißer.
Ja, ich finde so ein bisschen nach Molke, ne? So leicht säuerlich, nach Molke, nach Dickmilch.
Nee.
Kefir.
In dem Sinne erstmal. Nee.
Prost.
Ja. Nee.
Aber
was ich finde, er hat eine ganz, 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 ganz krasse Butternote.
Ja, aber cremig, ja, und stimmt, Molke, Butter. Ich finde, das geht auf jeden Fall in eine ähnliche Richtung erstmal, ne?
Diacetyl, möchtest du sagen?
Ja, genau. Oh. Es hat eine, also es riecht wahnsinnig
buttrig.
Es riecht, ja. Riecht ein bisschen erdig, ein bisschen was Holziges, finde ich.
Ja, mit Holzfässern arbeitet der Herr Weigand, glaube ich, auch recht viel. Also irgendwas ist noch so ein bisschen.
Ist auch sehr warm vergoren wahrscheinlich, ne? Also es ist relativ phenolisch.
Das kann sehr gut sein. Ich finde, neben dieser buttrigen Note hat man noch so leichten Anklang von, ich weiß nicht, tatsächlich, das kann vom Fass kommen. So was Marzipanartiges.
Ja.
So in der Richtung. Ich habe so mir tatsächlich.
Ich würde mal Bittermandeln in den Raum werfen.
Ja, Mandeln finde ich auch super.
Hat er noch ein paar Aprikosenkerne mit reingeschmissen, der Schlingel.
Ja, bevor wir uns jetzt hier an der Nase zerbrechen, schmecken wir mal rein, wa? Mhm.
Auf jeden Fall.
Erfrischend.
Erfrischend, genau. Es ist erstmal so ein.
Genau.
Ja. Wie so eine bisschen so kurzen Schluck Grapefruit-Limonade. Mhm. Das ist so der erste Geschmack, der reinfällt, finde ich.
Mhm. Ich finde das Buttrige was man vorher gerochen hat, in der Intensität bestätigt es sich auf jeden Fall am Gaumen nicht. So ein bisschen hat man es. Ich finde, diese Mandelrichtung ist ein bisschen geblieben. Ja. Aber tatsächlich im ersten Moment hat man so eine schöne, frische Zitrusnote. Aber trotzdem auch die Eigenheiten von Silvaner kann man hier so ein bisschen auch rausschmecken. Ne? Also so, ja, so was sehr dicht aromatisches. Du hast keine ganz klare, so weiße Steinfrucht, könnte ich jetzt nochmal sagen. Mhm. In die Richtung geht das auf jeden Fall.
Im ersten Moment, als du das mit der Butter gesagt hast, beim ersten Schluck hatte ich es wirklich so, dass man gedacht hat, so ein bisschen butterig hat es, aber es ist jetzt komplett weg, ne? Weil die Zunge so belegt ist durch dieses dichte Aroma. Ja, ist irgendwie interessant auf jeden Fall.
Also ich bin gespannt, was der, wenn der jetzt ein bisschen wärmer wird, was da noch. Also ich,
das glaube ich auch.
So, glaube ich, einer, der ein bisschen Zeit braucht, oder? Kann das sein, vielleicht?
Ja, das kann sehr gut sein. Das ist ja auch sowieso irgendwie, man trinkt ja auch nicht eiskalt eigentlich, aber es ist cool, so anzufangen, weil, also ich mache das gerne, auch bei Weinen, die eigentlich ein bisschen wärmer getrunken werden, dass ich die erstmal aus dem Kühlschrank direkt aufziehe und dann einschenke und die Flasche, so wie wir es ja jetzt heute Abend auch machen, draußen stehen lassen und gucken, wie sich der entwickelt. Und das ist ja eine sehr, 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 sehr spannende Erfahrung, die man macht. Wie finde ich das persönlich besser zu trinken? Besser,
genau,
kann ich das bestätigen, was der Winzer vielleicht vorgibt an der Temperaturzahl? Oder mag ich das ein bisschen kühler lieber oder vielleicht sogar ein bisschen wärmer? Kann ja alles passieren. Ich finde ihn im ersten Moment aber gar nicht verkehrt. Ich finde ihn eigentlich eher lecker, tatsächlich. Also so, ja, diese Grapefruit-Note finde ich auf jeden Fall sommerlich, erfrischend. Und da kommt aber aromatisch auch noch ein bisschen was anderes. Ich bin gespannt, was noch passiert im
Glas. Ich finde, auch wenn man jetzt nach dem Trinken auch noch mal reinriecht, finde ich, es hat so eine gewisse Weihrauchnote.
Ja, da kennen wir uns ja hier im Norden wenig aus mit Weihrauch. Das ist ja bei euch da unten eher so gängig, ne? Am Sonntag.
Bei uns auch.
Aber ich finde, es hat so was Incense-artiges, so ein bisschen.
Ich finde halt auf jeden Fall, dass das, was viele Naturweine haben, so dieses, sagen wir mal, zu Anfang sehr, sehr versteckte und sehr, noch sehr, ja, noch nicht klare Bild, was sich später dann erst eröffnet. Also da muss man sich, glaube ich, so ein bisschen reinriechen und reintrinken. Der muss, glaube ich, noch ein bisschen Luft ziehen. Deswegen, es gibt ja, glaube ich, nicht wenig Weißwein-Naturweine, die man durchaus eben auch dekantieren kann.
Ja, wäre einer davon eigentlich, ne?
Um da erstmal eine Stunde oder zwei ein bisschen Luft dran zu lassen. Ich bin mal gespannt, wenn der ein bisschen wärmer wird, wenn da mehr Luft dran ist, was da noch so kommt. Ich tippe mal, dass er noch ein bisschen süßlicher, ein bisschen runder wird.
Ja.
Jetzt gerade kommt er ja noch so sehr erfrischend, sehr, sehr
zitrisch-limonadig,
zitrisch-limonadig daher. Ich tippe mal, dass der noch ein bisschen süßlicher, ein bisschen runder wird, wenn der ein bisschen wärmer wird. Ist ja bei dem Perfect Day, finde ich, auch so ein bisschen so, ne?
Absolut, auch gerade der neue Jahrgang ist da auch so ein Kandidat für, der sich mit der Zeit eben irgendwie entwickelt. Mit dem Dekantieren kannst du es natürlich beschleunigen auch. Aber wenn wir uns jetzt, ich würde auch vorschlagen, wir schenken uns direkt nochmal nach, dass wir so ein bisschen Fülle im Glas haben, dass da so ein bisschen Menge drin ist, die sich auch irgendwie mit der Zeit öffnen kann oder dass wir dem Wein so ein bisschen die Chance geben, sich nicht nur in der das hört sich schon gut an. nicht nur in der Flasche irgendwie öffnet, sondern im Glas hast du natürlich eine ganz andere Oberfläche auch, die mit Sauerstoff reagieren kann. Darum.
Und sag mal, das könnte vielleicht Daniel beantworten. Ist es nicht auch so, das ist jetzt ja ein 2020er, ne?
Ist ein, ja.
Genau. Ist es nicht auch so, dass gerade junge Weine noch ein bisschen
ungestümer sind?
Wie bitte?
Ungestüm.
Ja, noch so ein bisschen zitrischer, ein bisschen Forscher daherkommen, ne?
Aber wer weiß? Also.
Doch, also ich glaube schon, dass dem, glaube ich, auch ein. Dass der in ein, zwei Jahren auch nochmal deutlich anders ist, weil er ist schon am Anfang sehr kantig, finde ich. Auch in der Nase sehr kantig. Und auch dieses übertrieben Buttrige zuerst. Dass sich das, glaube ich, noch ein bisschen auslagert. Ich finde, aber er öffnet sich schon mit der Zeit auch jetzt ein bisschen. Ich finde ihn eigentlich mittlerweile sehr interessant, weil er auch sowas, so eine minimale Rauchigkeit hat, was ich, glaube ich, als diese Weihrauchnote.
Ja.
Das ist so ein, etwas Ätherisches auch irgendwo holzig, etwas dunkel, klingt jetzt seltsam für einen Weißwein, aber so ein bisschen fast gewürzartig.
So ein bisschen Zeder vielleicht auch.
Ne? Ja, genau.
In die Richtung, das finde ich eigentlich, passt es. Also dieses holzig-würzige, ne?
So harzig so ein bisschen so, aber diese, ne, so was man ja sonst bei einem schweren Rotwein vielleicht auch hat, ne? Das hat man, wenn man drauf achtet, würde ich auch sagen, vielleicht so ein, also im Geschmacksprofil auf jeden Fall, ja. Ich finde, wie gesagt, erinnert sich gerade.
Hauke, hast du den schon im Shop?
Nee, wie gesagt, also den, jetzt habe ich ihn für heute Abend tatsächlich, damit wir den auch angucken können, während wir hier sitzen, habe ich ihn ins Regal gestellt. Er ist aber im aktuellen Fall, im normalen Verkauf, noch unten in einem Karton gelagert, sodass man ihn zwar von außen erahnen kann, aber er steht noch nicht im Regal. Genau, das wird sich dann im Laufe dieses Abends vielleicht zeigen, ob er sich seinen Platz im Regal ergattern wird oder halt nicht. Aber genau deswegen macht man das ja auch mit ein paar netten Menschen, auch im Podcast und zu einer gewissen Jubiläumsfolge macht das natürlich noch mal ein bisschen mehr Bock.
Sag mal, Justus, du bist ja, ohne das abwerten zu meinen, im Bereich Naturwein noch eher Einsteiger vielleicht?
Ja.
Oder du bist zumindest noch kein richtiger Fan? Wie findest du den jetzt mit der Zeit, also Kannst du da schon was zu sagen? Kommt der jetzt langsam für dich rein oder sagst du immer noch, ich brauche keinen Naturwein?
Also, ich meine, den ersten fand ich echt gut, aber den jetzt, also da ich ja auch so ein bisschen Erfahrung durch Bier habe und mich mit Gärungen auskenne und so, ich finde, der ist schon sehr kratzig, der ist sehr sauer, der ist sehr speziell und also die Weißweine, die ich normalerweise trinke, sind irgendwie ein bisschen runder und also ohne es böse zu meinen, ich weiß nicht, warum ich den jetzt brauchen sollte.
Aber das ist vollkommen legitim. Also
das ist ja auch das Schöne, ne?
Das ist ja das Schöne, dass eben gerade bei Naturwein, das eckt halt an, das gefällt auch nicht bei jedem Wein jedem und das macht's für mich aber spannend. Also hätten wir jetzt einen normalen herkömmlichen Weißwein geöffnet, der, wo ich sage, okay, das ist jetzt eine safe Nummer, hätten wir alle gesagt, naja, schmeckt ganz gut und ich schmecke ein bisschen das und ich schmecke ein bisschen das. Aber
ist ja auch langweilig dann, ne?
Genau, dass man eben, ich will es jetzt auch gar nicht irgendwie versuchen, für dich schöner zu reden. Das ist also, ne, natürlich, jeder hat seinen eigenen Geschmack und jeder hat seine eigenen Erfahrungen und jeder möchte auch was anderes im Glas haben und das ist ja auch das Schöne, deswegen gibt es ja auf der Welt Millionen verschiedene Weine. Genau. Aber der eckt natürlich an, also ganz klar. Darum trinken wir auch gerade Naturwein und das macht ihn in irgendeiner Form, macht den Reiz an dem Thema aus, für mich.
Mich würden also zwei Sachen bei interessieren. Zum einen, gehen wir mal davon aus, dass du da morgen noch was von übrig hast. Würde mich interessieren, wie er vielleicht morgen schmeckt. Kann ja sein, dass er sich noch mal anders präsentiert. Vielleicht kannst du ihn morgen zum Abendessen noch mal der Freundin zeigen,
wenn sie möchte. Oder zum Frühstück, je nachdem.
Oder zum Frühstück, genau. Und dann würde mich tatsächlich, vielleicht müssen wir das mal wagen, das Experiment. Mich würde mal interessieren, wie dir zum Beispiel so ein Perfect Day schmeckt, der ja wirklich, finde ich, einfach auch ein bisschen weniger säurelastig und nochmal süßlicher, ein bisschen tropischer, ohne dabei quietschig süß zu sein, daherkommt. Also ich glaube, wir müssen da mal was arrangieren. Da würde mich mal interessieren, wie du den findest.
Ja klar, so gerne. Also ich meine, ich trinke wirklich in der Woche mehrere verschiedene Weine und auch gar nicht so wenig und aber nie Naturwein tatsächlich und vielleicht ist es interessant.
Ich glaube, wir müssen mal arrangieren, dass wir uns gegenseitig einfach mal eine Kiste hin und her schicken von den
das ist eine gute Idee.
Favorites und dann machen wir mal eine kleine Review-Session. Das finde ich nämlich sehr, sehr spannend, ehrlich gesagt.
Da möchte ich uns, glaube ich, gleich mal zu einladen.
Bitte, seid ihr auch.
Und Daniel hat schon wieder Ideen im Kopf.
Also ich muss jetzt wirklich sagen, ich fand dann, also als ich ihn eingeschenkt habe, fand ich ihn auch irgendwie total krass. Da fand ich ihn fast schon irgendwie auch diese, was man bei Naturwein manchmal hat, so eine käsige Note. Ich dachte, erst zuerst wirklich wahnsinnig käsig. Mittlerweile finde ich ihn, wirklich sehr, sehr spannend, weil er auch sehr sehr vielschichtig ist. Er öffnet sich, finde ich, auch ein bisschen mehr. Klar, es ist, glaube ich, jetzt nicht so Wein, den du erwartest, wenn du Weißwein hörst. Er hat er auch, hat er Skin Contact? Er ist so ein ganz klein wenig. Mhm.
Hat er definitiv.
Ja. Gell? Weil es hat eben auch sowas, diese Gerbstoffmäßigkeit, findest, merkst du auch ein bisschen im Wein?
Ja.
Daniel, ganz kurz, für die Neuzuhörer unseres Podcast. 50th episode. Skin Contact meint in dem Fall ja, Maische Kontakt meint in dem Fall, dass der Weißwein nicht wie sonst üblich einfach nur aus den Trauben gepresst wurde und abgefüllt wurde, sondern dass er eben noch einige Zeit, wie es beim Rotwein gemacht wird, auf den Schalen, auf den Stängeln, auf dem Kern liegt. Und diesen Maische-Kontakt, ich glaube, die machen das in der Regel so 2 bis 4 Wochen, wenn ich mich nicht täusche. Das ist so Standard.
Bei Rotwein.
Dadurch werden nochmal andere Aromen freigesetzt. Teilweise entstehen, glaube ich, da auch dann diese Tannine, diese Gerbstoffe. Mhm. Und das wollte ich nur nochmal kurz reinschmeißen. Weil es kann ja sein, dass wir durch unsere Gäste heute auch neue Zuhörer haben, die sagen, Skin Contact sagt mir gar nichts, was ist das? Und deswegen kurz dieser Einwurf.
Vollkommen richtig, das zu erklären. Also das ist ja das, was Rotwein ausmacht, was ihn so schwer macht. Und ich finde auch bei diesem Wein, man merkt ihn ein bisschen auf der Zunge. Und das ist ja trotzdem aber bei Weißwein und in diesem Fall mit Skin Contact natürlich irgendwie auch Orange Wein, eine Sache, die in einen ganz anderen Kontext gesetzt wird. Man kann es ja trotzdem nicht mit Rotwein vergleichen, weil es ja eben weiße Trauben sind, die wir hier haben, die aber trotzdem aus der Schale noch so eine gewisse Griffigkeit mitnehmen. Und das Unfiltrierte, ja, das in der Summe macht das dann zum Naturwein. Und also auch, dass halt gewisse Zusatzstoffe weggelassen werden und dass er, also ne, nichts hinzugegeben und nichts weggenommen. Das ist im Endeffekt Naturwein und biodynamisch angebaut und von Hand geerntet. Da gibt es, also Naturwein ist kein geschützter Begriff. Das setzt sich aus vielen verschiedenen Sachen zusammen. Man hat sich in der Winzergemeinschaft der Naturweinwinzer auf gewisse Statuten, sage ich mal, geeinigt, die so üblich sind. Worauf ich hinaus wollte, war aber, dass ja genau hier auch Schalenkontakt eben da ist und dass der Kontext eben bei weißen Trauben ein anderer ist, als bei Rotweintrauben eben der Fall ist, ne?
Also ich glaube, der braucht einfach ein bisschen Zeit, ne? Also ja. Was ich ganz, ganz, ganz präsent schmecke, ist halt diese malische Säure, die noch nicht in Milchsäure umgewandelt ist durch eine malolaktische Gärung. Es ist sauer, es ist kratzig, man nimmt noch ein bisschen Zeit gibt und die Hefen oder Bakterien, die da drin sind, das noch so ein bisschen abrunden und diese Säure so ein bisschen weniger spitz machen, dann könnte der gut sein.
Ich denke, es liegt aber auch einfach daran, ich meine mich zu erinnern, dass der Winzer den Wein so vor einem guten Monat ungefähr abgefüllt hat. Hm. Das ist natürlich sehr wenig Zeit in der Flasche, damit der Wein sich setzen kann. Das
ja, eben. Gilt,
genau, also es bestätigt ja genau das, was du sagst. Und das hat man ja auch bei Rotweinen oder bei anderen Weinen genauso, dass die sich eigentlich erstmal so ein bisschen setzen müssen und dass die Aromatik auch erst dann zum Vorschein kommt und dass sie jetzt erstmal im ersten Moment auch gerade nach dem Aufmachen frisch doch eher so ein bisschen aggressiv erscheint, ist gar keine Frage und gar nicht überraschend tatsächlich.
Ja. Also ich finde ihn, muss ich sagen, auch sehr stark säurehaltig. Also für mich ist das schon echt so Grapefruit, das hat es ganz gut getroffen. Ne? Ich weiß nicht, ob ich da ein zweites Glas jetzt im Moment so trinken könnte von.
Oh, also so. Ich könnte den jetzt echt wegballern.
Echt?
Ja, und ich finde das so interessant, dass Daniel sich auf einmal auf den zweiten Blick erst verliebt hat, ne? Also wenn wir,
aber
wenn
so dann so richtig, ne? So
ja, aber jetzt, das ist ja auch so ein bisschen, das zeigt seinen Charakter, ne? Zu Anfang so ein bisschen, ja, da hat er ein paar Sachen, die waren nicht so nett über die, und jetzt auf einmal, ne? Jetzt geht's los hier, ne?
Jetzt hat ja, er diesen Blick halt drauf. Weil der ist halt so wahnsinnig in der Nase halt so ganz, 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 ganz krass dicht, finde ich. Wenn du halt immer auch mehr dann riechst, finde ich, es hat irgendwie auch sowas, kriegt dann langsam auch so ein bisschen was Blütenartiges, finde ich. Mhm.
Aber Daniel, nochmal zum Thema, den könnte ich wegballern. Du hast ja einen großen Vorteil, oder auch Justus, auch wenn Justus vielleicht nicht so Bock hat, aber du hast die Flasche ja für dich alleine, insofern.
Ja.
Ne? Und du musst auch nicht warten, wie er morgen schmeckt. Du bestellst dir einfach ein paar Flaschen und
Ja, da werde ich auf jeden Fall.
Ich muss noch mal einwerfen, das, was wir jetzt gerade erleben, ist genau das, was ich im Alltag im Laden auch erlebe. Ne? Mhm. Also es gibt immer Menschen bei verschiedenen Weinen, auch gerade bei Naturweinen, wo sich das sehr, sehr spaltet, wo dann einige sagen, boah, das ist für mich jetzt gar nichts, den finde ich viel zu aggressiv, und andere sagen, wow, den finde ich jetzt super interessant und das ist was für mich sehr Neues und das finde ich super spannend. Und genau das ist ja das, was wir jetzt gerade beobachten. Und von daher, ja, finde ich das sehr interessant und erinnert mich auch an den Alltag im Laden eben.
Ich finde auch, dass man gerade bei Naturwein, bei Leuten, die Naturwein nicht kennen, ruhig, gerade auch bei den Weißen, dazu sagen sollte oder dazu sagen kann, macht den ein bisschen früher auf, seht zu, dass er kühl bleibt, macht eine Manschette drum oder macht ein Kühlkissen unten drunter und gibt dem mal eine Stunde Zeit, schon mal auszulüften, damit du eben nicht dieses, wenn du ihn aufmachst, so dieses brachial, vielleicht hefige, sehr säurelastige hast, sondern, und dann auch gleich sagst, nee, mag ich nicht, kann weg, sondern dass du ihn gleich erstmal vorm Trinken öffnest und Luft gibst, um eben ihm auch die Chance zu geben, dich vielleicht irgendwie zu überzeugen. Ne?
Aber ich glaube,
ja, beim normalen 6-Euro-Weißwein würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, den musst du.
Muss Naturwein, also Naturweißwein, der kalt ist, muss der atmen?
Finde ich schon. Also ich finde, gerade bei Naturwein passiert durch die Sauerstoffzufuhr durchaus noch eine Menge. Abgesehen von der Temperatur.
Ja, besonders auch mit Skin-Contact, da passiert einfach was. Ne? Man kennt das vom Rotwein, vom Dekantieren. Der öffnet sich, der setzt sich auch aromatisch ein bisschen. Und das beobachten wir ja bei allem, was irgendwie Skin-Contact hatte. Oder teilweise auch bei anderen Naturweinen erlebt man da einfach nochmal eine Veränderung.
Ja, aber was ich, glaube ich, auch Blümchen. Finde, das glaube ich halt eben auch jetzt eben Weißwein, Natur, Weißwein in der Aromatik, in der Nase nicht erstmal ganz so verschlossen ist wie Rotwein, weil da, glaube ich, beim Rotwein nochmal die Gerbstoffe zu sehr überwiegen ist in dem Moment. Es aber halt eben auch einen schönen, finde ich, auch so einen Kontrapunkt bietet, dass die Nase sehr, sehr füllig, sehr komplex sein kann, dass es im Körper teilweise noch mal ein bisschen schlanker noch mal ist, aber dann zum Ende noch mal diese Gerbstoffe auch noch mit dazukommen, dass es da einfach in der, ich sage wieder mein Lieblingswort, eine sehr schöne Trinkigkeit ergibt. Das ist eben, dass du es immer wieder so gerne trinken möchtest, weil es halt eben noch mal ein bisschen anders ist und dann eben auch, ja, vielleicht mal erstmal ein bisschen zu sauer, dann denkst du, ich muss noch mal was trinken, dann trinkst du es noch mal. Es ist so ein bisschen vielleicht wie ein kleiner Chips-Effekt beim Wein, für mich.
Ja.
Und was viele ja, also ich höre jetzt gerade hier so zu und dann habe ich mir gedacht, ja, Daniel hat gesagt, so ein bisschen Blumigkeit, so ein bisschen vielleicht auch was Florales. Und Jonas hat gesagt, gib ihm noch Zeit, ne? Und dann habe ich gedacht, ja, es ist ein Liedtitel von Blümchen, gib mir noch Zeit, ne? Passend für diesen Wein.
Aber das ist halt, finde ich, auch immer das Gefährliche, wenn man auch in Gesellschaft auch Wein trinkt, wenn irgendwie einer was sagt und es schmeckt nach und dann schmeckst du das halt einfach, weil du es hörst.
Klar. Ja, aber das ist ja ganz klar, so sind wir ja gestrickt, ne? Also wenn jetzt stellen wir uns mal vor, einer hätte diesen Wein irgendwann in der Pause aufgemacht und hätte gesagt, puh, ob der gut ist, weiß ich nicht, ne? Und 20 Minuten später würde er sich am liebsten da in eine Badewanne volllegen, ne?
Also. Ich überlege die ganze Zeit, an welches Gericht mich diese Butternase erinnert. Also,
ich finde, wenn du jetzt dran riechst, ich habe ja nichts mehr im Glas, ich hatte ja nur so ein bisschen.
Schupfnudeln.
Finde ich, im ersten Moment, wenn man dran riecht, man könnte auch meinen, es hat so ein bisschen was, eine Karamellnote jetzt mittlerweile, so ganz leicht irgendwie. Einmal, wenn man so kurz dran riecht, so eine.
Da bin ich absolut bei dir. Ich habe den Jahrgang davor von dem Silvaner auch getrunken, von Andi Weigand. Und der war karamellmäßig noch mal ein bisschen intensiver. Das liegt aber auch daran, dass der vermutlich noch ein bisschen länger in der Flasche war. Vielleicht auch daran, dass es einfach ein anderer Jahrgang gewesen ist und die sich unterscheiden. Aber das, finde ich, macht für mich einen Silvaner auch aus. Das ist so karamellig tatsächlich. Okay. Ist, ja, das meinte ich auch eben mit den Silvaner-typischen Aromen. Mhm. Karamellig trifft es sehr gut, aber ich glaube, das ist momentan noch ein bisschen durch diese Grapefruit, ja, sagen wir mal, überlagert. Mhm. Ne? Ist vielleicht ein Wein, von dem man sich jetzt 3 Pullen kauft oder mehr und das alle 4-5 Monate mal eine aufzieht und guckt, wie sich der entwickelt. Und ich meine relativ sicher behaupten zu können, dass das immer spannender wird.
Ja.
Genau das war mein Gedanke.
Ja, sehr aber gut. Ich meine, so fair enough. Also mein Lieblingsweißwein aus Deutschland ist gerade ein Weißburgunder aus Rheinhessen. Und der ist halt nicht so kantig. Der kratzt nicht im Hals. Der ist leicht fruchtig. Der ist trotzdem noch so einigermaßen trocken. Davon könnte ich 3 Flaschen am Abend trinken. Aber ich finde, also dieser Wein, und das meine ich gar nicht böse, aber der ist echt anstrengend.
Ja, also ja. Ich kann die Meinung absolut nachvollziehen. Bin ich voll bei dir in irgendeiner Form? Ich glaube, wie gesagt, also das hatten wir eben auch schon mal thematisiert, dass man bei Naturwein diese eine Schwelle überwinden muss. Das ist vielleicht auch nochmal so eine Geschichte, obwohl du ja absolut kein Neuling bist, was Aromen rausschmecken angeht. Genau.
Er ist halt er hat einen speziellen Zug und den mag man oder man mag ihn nicht.
Ja.
Wenn man ihn nicht mag, dann braucht man da auch nicht noch 5 Tage von probieren. Es sei denn, es passiert halt die nächsten Tage noch was. Aber ist schon auch ein Spalter, glaube ich. Also gerade der jetzt hier, ne?
Genau, ist er auch, zugegebenermaßen, absolut. Ich meine, wir haben uns ja jetzt alle ins kalte Wasser geschmissen. Ich bin aber trotzdem vorsichtig, herkömmlichen Wein mit Naturwein überhaupt irgendwie zu vergleichen. Da wäre ich halt einfach vorsichtig, weil schwierig, das ein anderes ja. Genre ist für mich.
Ich habe ganz am Anfang, wenn du direkt aus der Flasche, ist er sehr, 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 sehr feuersteinig.
Das finde ich auch
feuersteinig?
Gut. Ja, es hat so diesen Flint.
Ja, stimmt.
Das ist dann Schwefel.
Um aus dem Gamer-Zimmer was zu sagen, es ist Gravel.
Nee, ich finde, es hat schon so eine.
Ich hätte es vorhin auch fast mal damit beschrieben mit irgendwie so ein bisschen was Bodenhaftes. Also so ein bisschen, aber schwerer Boden hätte ich es beschrieben, aber so ein bisschen so in diese Richtung Feuerstein, vielleicht auch Lava, so ein bisschen. Ja, es kann nicht mitgehen. Ich muss jetzt einfach mal einwerfen, sonst vergesse ich's. 2 Fragen an jemanden, der einen Weinladen hat.
Ich kenne keinen.
Du, ich kenne auch keinen. Erste Frage. Gibt es guten deutschen Rotwein? Und die zweite Frage, die ich habe, ist, gibt es eigentlich in so einem Weinladen auch Flaschen, also Resteflaschen dann irgendwie, die dann offen stehen? Und wenn ja,
wer holt die?
Nee, wie lang kann man den dann offen stehen lassen? Oder wie verschließt ihr die? Also eigentlich sind es ja dann 3 Fragen, aber
Also erstmal, Rotwein aus Deutschland ist für mich persönlich ein schwieriges Thema, muss ich ehrlich gestehen.
Spätburgunder.
Ja, genau, Pinot Noir, Spätburgunder hat man natürlich. Ich bin so ein bisschen, nennen wir es mal, vorbelastet von den Südfranzosen, die eben sehr vollmundig, sehr kräftig, sehr voluminös sind. Und da ist man vielleicht einen Ticken verwöhnt. Und ich habe mehrere deutsche Rotweine danach probiert. Vielleicht habe ich auch einfach nicht den richtigen gefunden bis jetzt. Mir schienen die alle so ein bisschen zu wässrig, ein bisschen dünner. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass es in Deutschland einfach weniger Sonnenstunden gibt und die Trauben nicht ihre Fülle entfalten können oder weniger Traubenzucker einfach erzeugen. Bin ich einfach noch nicht persönlich mit warm geworden. Aber es gibt ja auch Menschen, die eben genau darauf stehen, auf dieses eher spitzere beim Rotwein, nicht dieses Gesetzte, und das ist, denke ich mal, auch einfach eine Frage der Erfahrung oder eine Frage der des Geschmacks einfach.
Okay.
Zur zweiten Frage mit den offenen Flaschen, die existieren auf jeden Fall. Nur wenn ich damit anfangen würde, also manchmal mache ich das, wenn ich so mehrere von einer Weinprobe zum Beispiel, da habe ich dann meinetwegen, da wird dann mal eine zweite aufgezogen, dann habe ich 8 halbe Flaschen, die ich unmöglich selber trinken kann. Und wenn ich es tun würde, wäre das für meinen Lebenslauf, glaube ich, eher wenig gut. Und für meinen Körper in dem Fall auch nicht. Da mache ich dann mal eine Aktion. Ich poste das dann einfach in die Story und sage so, hey Leute, wer Bock hat, kann sich jetzt halt mal irgendwie was abholen. So.
Okay.
Genau.
Ich glaube, ich war da auch schon mal da, oder?
Ich glaube, dich habe ich da auch schon mal hier gesehen.
Jonas war schon da, bevor es bei Instagram war.
Also Reste abholen kann ich.
Ja. Genau, so in der Form mache ich das.
Ja.
Genau, die dritte Frage war, wie lange man so einen Wein offen lassen kann.
Ja, oder die wie Frage, man die ich anschließen würde, genau, verschließen. Ja, ja.
Also ich habe so einen Vakuumverschluss, wo man einmal die Luft rauspumpt.
Ja.
Das mache ich aber davon abhängig, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe morgen sowieso irgendwie vor, den möglicherweise wegzutrinken, dann stelle ich den in den Kühlschrank und das soll ausreichen für mich. Wenn ich jetzt sage, vielleicht morgen ist nicht der ideale Tag und ich will den in 2-3 Tagen vielleicht eher noch trinken, dann nutze ich diesen Vakuumierer ganz gerne. kann man sich auch bestellen oder kaufen. Wir hatten den tatsächlich auch mal hier im Angebot, weil wir den aus Frankreich mitgebracht haben. Wäre eigentlich eine gute Idee, das mal wieder zu tun, weil das echt ein sinnvolles Gadget ist.
Ist das der Vacuvin oder habt ihr einen anderen?
Ich glaube, das war tatsächlich nicht der Vacuvin, das war ein anderer. Ich könnte die Marke jetzt so gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Aber das ist ein sinnvolles Gadget und so kann man Wein dann auch haltbarer machen.
Okay. Ne? Ja, danke.
Genau.
Ja, so still hier irgendwie bei uns im Podcast, das kenne ich ja heute gar nicht von euch. Was ist denn hier los?
Nee, also der Wein, also den finde ich wirklich, ich finde den sehr spannend.
Das ist schön. Dass wir dir heute eine Freude gemacht haben, Daniel, das erwärmt uns, ne?
Und gerade dem, der im Prinzip Naturwein kennt wie kaum ein anderer.
Ich nehme das als hohes Lob auf.
Das würde ich sagen.
Also das, was wir an Andi Weigert...
Ich wollte gerade sagen, da kann sich auch der Andi ganz schön
ich würde
freuen,
fast
dass,
sagen,
dass unser Häuptling der trüben Schollen den so interessant und sich quasi so reinverliebt
Capo
hat.
Di tutti capi.
Das ist ein Ritterschlag sozusagen aus Augsburg. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt gleich. Also wir warten noch einen kleinen Augenblick, ne, weil noch nicht alle Gläser leer sind. Aber was es aus Düsseldorf dazu Passendes gibt, ne?
Killepitch.
Ja, den durfte ich ja auch jetzt vor 3 Wochen oder so mal probieren. Das Teufelszeug.
Mochtest du den?
Ha, wie bitte?
Mochtest du den?
Wie gesagt, von meinem Schwager, die Freundin, kommt ja aus Düsseldorf und die hat den als Willkommens, also so als das erste Mal bei uns war, mitgebracht. Und es war nur eine kleine Flasche, also ich glaube 0,05 oder so ist das. Oder 0,375 war es sogar nur und da ist immer noch die Hälfte da, aber er hat wirklich gut geschmeckt. Aber wir haben...
Möchtest du mehr?
Lieber nicht. Ich habe ein bisschen Respekt vor dem, was du erzählt hast. Und dann habe ich so nur 2, 3 kleine getrunken. Aber er ist auch sehr süß, muss ich dazu sagen. Aber
ja.
Nicht schlecht. Ja. Ihr seid ja Süße da im Westen, ne? Habe ich gehört.
Die sind total cute.
Cute. Cute ist auch ein schönes Wort immer wieder. Ne? Ach ja. Daniel, wie ist denn das eigentlich so? Wenn man heute ein bisschen Gas gibt, wann musst du morgen raus?
Arbeiten muss ich um 2.
Ah, das ist ja entspannt. Also, ganz ruhig.
Das geht.
Gut. Das sollte man schaffen.
Mal keine Hochzeit morgen, zum Glück.
Oh, das ist aber ungewohnt für einen Sommer und dann noch Samstag.
Ja. Nee, du, ich bin mal ganz froh. Also, reicht schon wieder mit Hochzeiten.
Das ist schön, wenn man den motivierten Fotografen dann auf der Hochzeit hat, ne?
Morgen ist eine Taufe, von daher.
Ah, okay. Ja, gut.
Ah, cool, Reportage.
Ja.
Ja, ne?
Na, wenig gestellte Fotos und so. Ist immer
hoffentlich breche ich das Kind nicht an.
Endlich die Gelegenheit zum Weihwasser saufen.
Justus, sag mal, Du hast ja vorhin meine Frage, sagen wir mal, grob angerissen, wer so zu euch kommt. Was ist das für eine Altersstruktur? Und gibt es auch so Leute, die quasi schon geplant zu euch kommen, aber eben noch ohne Vorwissen, quasi so ganz neugierig, die sagen, ich habe gehört, bei euch gibt es und was ist denn dieses Craft Beer und wie schmeckt denn das? Und also erzähl doch nochmal so vielleicht ein paar schöne Anekdoten von Leuten, die einfach positiv vielleicht auch überrascht waren. Was habt ihr da für eine Altersstruktur?
Ja, also ich meine, also die Leute sollten schon 16 sein, weil sonst dürfen sie das Bier nicht kaufen.
Und in den meisten Fällen 16.
Darüber ist es echt wirklich gemischt. Das kannst du, glaube ich, echt nicht im Alter festmachen. Es gibt Leute, die kommen, also diese GeschenkkäuferInnen sind tatsächlich häufig, die sagen, ja, ich brauche 6 Biere, schön Geschenk, darf nur 30 Euro kosten. Sagst du, ja, gut, dann hier das Pilz und das Pilz und das Pilz. Und, naja, also die Leute, die vorher nicht in dem Thema drin waren, die reinkommen, die kaufen auch keine spannenden Craft-Biere. Das ist echt wirklich, glaube ich, Gesetz.
Habt ihr denn so, wir hatten das ja hier vorhin, dass man jetzt mittlerweile hier auch gläserweise vorm Laden mal probieren kann und sich quasi auch reintrinken kann in neue Thematiken. Habt ihr solche Aktionen auch, dass ihr mal irgendwie, habt ihr so einen Hinterhof, irgendwie habt ihr da, du stehst ja auch manchmal am Fass, was hat es denn damit auf sich? Habt ihr da so Tage, wo ihr die Leute ein bisschen anfixen könnt?
Also wir haben schon so Open-Tap-Tastings, da kannst du hinkommen, dann zahlst du 10 Euro, kannst 3 Bierproben trinken und danach die 5 verschiedenen Fässer für 5 Euro das Pint und 3,03 Euro durchtrinken. Das geht auch, aber das ist halt auch mehr so Konsumtrinken. Ne? Also da kommen auch Leute nicht auf neue Sachen drauf.
Mhm. Aber da habt ihr doch bestimmt auch mal den einen oder anderen spannenden Biertropfen auch im Angebot, dass man dann schon mal gucken kann, oder nicht? Also
ja, klar. Also die Leute können auch alles trinken, was in den Kühlschränken ist. Wir haben 10 Kühlschränke mit Bier.
Mhm. Ich will nicht.
Aber die richtigen Craft-Beer-Leute, die kommen halt hin, kaufen was, nehmen es mit nach Hause und trinken das da. Mhm.
Ja.
So.
Alles andere ist dann wahrscheinlich so eine preisliche Hürde, die man auch nicht unbedingt gehen will als Neuling, oder?
Genau.
Ja.
Aber die Diskussion habe ich bei mir im Freundeskreis auch. Also nehmen wir mal an, ich würde ganz gerne mal ein Craftbeer trinken. Dann hast du echt immer die Diskussion mit den Leuten. Also manche sind ganz offen. Das ist, glaube ich, wie mit Wein, mit Rot oder Weißwein gibt es ja auch Präferenzen, die dann ganz offen sind, das auch probieren. Oder auch gleich von vornherein sagen, nee, das schmeckt nicht. Oder dann sagen, ja, es schmeckt zwar, aber es ist ja viel zu teuer für Bier. Ne? Also dann siehst du auch diese Wertschätzung fürs Produkt. Ne? Die ist dann gar nicht vorhanden, weil man dann doch vielleicht sein Industriebier von der Top 5 Brauerei in Deutschland kauft oder so. Was dann irgendwie im Angebot, wo der Kasten, keine Ahnung, was auch immer kostet. Aber es ist halt, Die kriegst du halt dann auch nicht weg, ne, von dem Standard. Und auf der anderen Seite, sage ich mal, so ein Standardbier ist ja auch mal unter der Woche auch mal drin oder auch in Ordnung. Ne? Ich habe ja nun gestern auch gerade ein Bier getrunken, wobei dieses Jahr habe ich es auch schon getrunken, was ich früher ganz viel getrunken habe, was aus Bremen gekommen ist. Und dann ist es ganz lustig, weil ich das auch bei Instagram gestern gepostet habe und ich dann Freunde habe, die mir schreiben, wie, du trinkst auch normales Bier? Ne? Und naja.
Ist auch ein Thema, mit dem ich immer sehr viel hasseln muss ich sagen. Ja. Wie, du trinkst überhaupt auch Bier? Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Ja. Und natürlich finde ich, weiß ich, ein gutes Bier genauso wertzuschätzen wie einen guten Wein. Also nur weil ich es eben nicht anbiete oder verkaufe, heißt es ja nicht, dass ich das persönlich nicht mag. Ne?
Ja.
Also.
Ist es denn schwierig, wenn man, das ist eine Frage, die mir auch gerade so einfällt, wenn man irgendwie, nehmen wir mal an, früher auf Partys oder so, wo man war, und man kriegt da Wein, ist es dann schwierig, sich auf diesen Wein einzulassen, weil man natürlich das Hintergrundwissen hat und die Erfahrung, kann man sich dann so auch auf einen, weiß ich nicht, ich will jetzt nicht sagen auf ein Freschenett oder so, aber muss Jonas immer bei Freschenett angucken.
Lachsforelle, Blattsalat und dazu Blanché.
Ja,
aber ich weiß schon, was du meinst.
Halt Mitbringselweine, ne?
Ich kann das ganz kurz noch mal in einem Beispiel, das hatte ich jetzt auch, wenn man irgendwie, wir achten ja so ein bisschen auf unseren Fleischkonsum auch, was wir kaufen und wo wir das Fleisch kaufen. Und es ist nun so, jetzt geht ja die Saison auch wieder los, wo man auch mal bei Freunden wieder grillt oder so. Und dann sieht man ja, ob die Freunde da Wert drauf legen oder ob die Freunde vielleicht sagen, okay, ich kaufe auch mein Fleisch im Supermarkt, was ja auch vollkommen in Ordnung ist oder so. Aber man selber merkt dann, man hat so eine gewisse, ich will jetzt nicht sagen Hürde oder so, aber man merkt halt, ich esse was und es macht mich halt satt und manchmal ist man auch überrascht, es schmeckt dann doch, ne, aber es ist so ein bisschen, wir haben es ja vorhin, man hasselt halt so ein bisschen mit, ne?
Also, denke ich auch. Also dieselbe Erfahrung habe ich, ich glaube, das kann man auch ganz gut aufeinander beziehen, weil in beiden Fällen ist es ja so, dass man die Erfahrung hat, dass man halt einfach ganz gut differenzieren kann, sage ich mal. Also ich weiß ja ungefähr, wenn jetzt auf einer WG-Party beispielsweise jemand günstigen Sekt oder günstigen Wein besorgt hat, dann weiß ich ja schon, was ungefähr auf mich zukommt. Ja. Und ich gehe nicht mit der Erwartungshaltung ran, boah, das wird jetzt halt ein Wein sein, der mein Leben verändert oder wo ich geschmacklich ganz neue Nuancen schmecken kann. Das ist ja schon von vornherein relativ klar, sage ich mal. Aber natürlich hat man diesen Vergleichswert, ne? Also vielleicht habe ich einfach schon ein paar mehr Weine geöffnet oder probiert und kann da aus einem anderen Erfahrungsschatz, sage ich mal, irgendwie schöpfen. Und das macht es natürlich einerseits schwieriger, sich dann auf andere Sachen, die man vorher vielleicht getrunken hat oder die so in studentischen Kreisen halt einfach auch auf, aus Kostengründen völlig verständlich kursieren. Aber ich, wie gesagt, ich weiß trotzdem, was da jetzt ungefähr grob auf mich zukommt. Und das macht es jetzt für mich nicht unmöglich, das auch mal zu trinken. Ja. Also, ne? Okay. Es ist ja schon auch eine Frage, was will man denn dafür ausgeben? Und mancher kann das halt und manch einer kann das auch nicht. Und da will ich auch niemanden für verurteilen, weil das ist einfach ein Fakt, dass das so ist. Genau, man muss es nur einzuordnen und wissen, glaube ich, an so einem Abend.
Hm, okay.
Ja.
Ja. Wie geht denn das dir, Justus? Ist das bei dir auch so ein bisschen? Bist du überhaupt in Kreisen unterwegs, wo es auch so Standardbier gibt?
Nein.
Nein!
Das wollte ich auch erst sagen, aber ich habe es mich nicht getraut.
Sehr schön, sehr schön. Bist du nicht?
Das heißt Standardbier. Also hier in Düsseldorf haben wir halt unser Altbier. Das ist ein handwerklich hergestelltes, obergäriges, so mitteldunkles Bier. Das trinken alle Leute. Und das ist halt schon das, was die Menschen trinken. Ne?
Und trinkst du das auch?
Ja.
Okay.
Aber würdest du jetzt auch so ein, weiß nicht, Krombacher, was gibt's noch?
Ja,
Radeberger,
ja, Radeberger.
Hasselröder.
Hast du, genau.
Ja. Warsteiner. Würdest du das auch trinken? Ja.
Wenn es angeboten wird, ja, aber sonst nicht.
Ja, okay, du würdest es dir nicht selber kaufen, kann ich verstehen, mache ich auch so. Sehr gut.
Wir sind gerade ein bisschen abgelenkt, weil hier
gerade.
Es ist total cool. Erst kommt die Polizei und dann kommt die Musik, ne?
Ja,
herrlich.
Ja, geht's
ab. Ja, es ist Linden, es gehört dazu.
Es ist Leben, es ist lebendig. Leben,
ja. Oh, kommt ja, der nächste.
Jetzt stelle ich mal eine vielleicht etwas banale Frage, aber irgendwie liegt sie nahe aufgrund auch unserer Gäste und der Thematik, die wir heute haben. Ist Naturwein so ein bisschen das Craft-Bier der Weine? Also gibt es da eine Connection, eine Verbindung? Ist es Zufall, dass diese Ausprägungen gerade heute bei uns hier Thema sind?
Wer will zuerst?
Bitte.
Oder anders, also, gibt es Parallelen? Kann man das vergleichen? Kann man es nicht? Ist es Zufall, dass das in unserer Gesellschaft oder in unserer Generation eine Rolle spielt, eine Generation, die sich zunehmend auch mit Nachhaltigkeit, mit Back to the Roots, Back to Basics.
Nee, ich würde es, glaube ich, gar nicht so sehen. Was man, glaube ich, jetzt bei diesem Wein, bei dem wir gerade getrunken haben oder gerade noch trinken, glaube ich, jetzt so ein bisschen mit reinnehmen kann, die Sachen, die man in diesem Wein schmeckt, eben diese Buttrigkeit, dieses Karamellige, wäre in einem es wäre in einem traditionellen Wein fast ja schon eine Fehlnote.
Ja.
Kann man doch, da muss ich jetzt nochmal mit Justus nochmal, wenn man jetzt bei Bier ist und man schmeckt in einem Bier eine buttrige Note, die teilweise stilistisch richtig sein kann, an sich aber eine Fehlnote ist, weil es ist Diacetyl. Das heißt, man hat was nicht richtig gemacht innerhalb des Braufer oder des Gärungsprozesses.
Oder was gewollt.
Ne? Ja, weil eben, wenn man jetzt eben so denkt, buttrige Biere sind oftmals Biere, die tschechische Biere sind, Pilsner Biere sind, wo es auch erwartet wird, dass man da eine gewisse Butternote auch schmeckt, die in einem Tasting oder in einem, es gibt ja dort auch im Bierbereich ja doch noch viel enger abgesteckte Werte, wie Bier zu sein hat eigentlich. Wenn man es, glaube ich, das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wenn man sonst Bier eigentlich nur so als Bier trinkt. Was Bierstilistik anbelangt, gibt es sehr, 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 sehr strenge Richtwerte, wie Bier in dem jeweiligen Stil schmecken soll.
Genau.
Und das ist bei Wein, glaube ich, nicht ganz so stark ausgeprägt, weil bei Wein ist es man gewohnt, dass es Wein in unterschiedlichen Jahrgängen einer unterschiedlichen Schwankung auch unterstehen. Das ist bei Weintrinkern ganz normal, dass Jahrgänge unterschiedlich schmecken dürfen. Das hat man nur bei so ganz, ganz großen Weinhäusern, irgendwie auch teilweise eben, dass man halt eben Cuvées macht, dass die immer gleich schmecken, ähnlich auch wie Whisky immer gleich schmecken soll, der halt auch geblendet wird. Aber da hat, glaube ich, Wein nochmal so ein Alleinstellungsmerkmal, dass es okay ist, dass Wein, der natürlich auch sehr, sehr stark vom Terroir abhängt, oder eben auch von klimatischen Bedingungen abhängt, dass es da ganz normal ist, dass Wein unterschiedlich schmecken darf. Deswegen ist es da, glaube ich, nochmal ganz, ganz, ganz anders auch zu sehen, dass wenn man, glaube ich, wirklich in diesem Bierthema auch mehr drin ist, dass wirklich Bier eigentlich fast noch strenger ist in dem, wie Bier sein darf, als Wein. Und dass man da, glaube ich, von diesem Craft-Beer-Gedanken, dass man sich davon lösen muss, dass das jetzt irgendwie alles Menschen sind, die jetzt mal so richtiges Bier brauen wollen. Die so ganz nicht so dieses Industriebier machen möchten, sondern was ganz anderes. Aber das ist letztlich, wenn man mal wirklich auch eben in so einem Bereich von dem Biersommelier auch ist, dass es wirklich eigentlich total streng ist, in welchen Bereichen oder Parametern sich jeweils ein Bierstil auch bewegen darf, damit es dieser Bierstil auch eigentlich ist.
Klar, ja.
Ja.
Das war irgendwie malerisch, aber ne?
Vielleicht als Übergang trinken wir direkt das nächste Bier.
Ja, und das wollte ich nämlich sagen. Wir sollten so langsam, ich sehe hier, als wenn wir hier in so einem englischen Pub sind und so langsam wird die Glocke geläutet.
Ja, wo sind eigentlich die Erdnüsse, wo wir schon bei Pub sind?
Ja, weiß ich nicht. Irgendwie.
Bembricks Brown Ale.
Ich muss noch mal einen Satz auch noch dazu verlieren. Was diese beiden Bewegungen mit dem Craft Beer und mit dem Naturwein möglicherweise verbindet, ist ja, dass es eine eher moderne oder junge Bewegung ist. Kommt mir zumindest so vor. Ich kann nicht fürs Craft Beer sprechen, aber es kommt mir da von außen gesehen so ein bisschen so vor. Und ich habe vielleicht in Craft Beer, ich habe nicht viele probiert, wie schon leider, wie ich schon vorher gesagt habe, aber ich habe auch da sehr fruchtige Noten eben rausgeschmeckt, dass man teilweise so eine Grapefruit deutlich mal rausschmeckt und solche Sachen. Ja. Und ich finde, geschmacklicherseits ist diese deutliche Fruchtnote, dieses ja, vielleicht auch diese eher präsente Säure, das wäre für mich zusammen mit dem modernen, jungen Charakter, das wären so Sachen, die diese beiden Bewegungen für mich vereinen. Aber ob die vergleichbar sind oder nicht, wurde ja gerade von Daniel eigentlich relativ gut zusammengefasst.
Wobei ich schon auch da anschließend sagen würde, was sie schon auch vereinen, ist vielleicht ein gewisser Mut, Dinge mal anders zu machen.
Ja, genau.
Ne? Mal mutig zu sein, auch zu experimentieren und nicht zu sagen, wir sind jetzt hier die Brauerei aus dem Fernsehen und wir machen unser Bier seit 1823 immer gleich, sondern es geht einfach auch darum, neue Leute abzuholen und einfach mal neue Dinge auszuprobieren. Und in dem Bereich, finde ich, ähneln sich die beiden Richtungen schon.
Ja, genau.
Weil diese krassen charakterlichen, vielleicht auch mal unbekannten Noten, die es beim Naturwein gibt und diese Fehltöne oder so, die findet man ja vielleicht schon eher in dem Craft-Bier als in dem Bier, was du im Supermarkt üblicherweise kriegst. Ne?
Und das kannst du ja aber auf Naturwein auch ummünzen.
Ja.
Geht mal ein Bier holen.
Ja, wir schicken gerne mal den Hausherrn zum Kiosk. Ja,
das ist das Schöne. Zum Bier, hier ist der Hausherr verantwortlich für uns.
Jetzt gehe ich nochmal, mach schon mal auf.
Ja, vielleicht kann Justus mal einläuten, was wir jetzt Feines trinken.
Ui. Ein Brown Ale.
Aha.
Ein ganz unbeliebter Bierstil, aber es ist sehr lecker.
Warum ist es unbeliebt?
Weil es malzig ist. Das mögen die Leute nicht.
Okay.
Ist das wieder? Ist das
so ein
süßer Nachtisch, der
uns hier? Dieses Hemd von Daniel passt auch zu allem heute.
Das ist ein Everyday Bier.
Und von wem ist dieses Brown Ale? Kannst du was zur Brauerei erzählen?
Ja, von Ballykill Kevin. Das ist eine Farm, die seit dem Mittelalter existiert und die in der 16. Generation beschlossen hat, dass man von Getreideanbau allein nicht mehr leben kann in Irland und deswegen angefangen hat, Bier zu brauen. Aber tatsächlich, das Getreide für das Bier kommt von dieser Farm. Zu 100%.
Hatten wir das im Tasting auch von denen zufällig?
Nee.
Nee.
Da hast du es aber erzählt, die Geschichte, glaube ich. Da hast du es beim letzten... Ach, du erzählst so viel Geschichten immer. Aber ich habe es schon mal gehört. Ah, das ist schon wieder so ein Betthupferl zum Schluss, ne?
Ah, geh bitte. Na. Betthupferl haben wir andere Sachen.
Das war jetzt positiv ausgedrückt.
Oh, Daniel trinkt schon, riecht schon, Daniel ist schon gleich wieder verliebt.
Ja.
Du, ich glaube, generell ist er heute, der verliebt sich schnell, ne?
Ja. Oh. Ja. Heute ist er angezündet, ne?
Also ich kann ja schon mal...
Frei und ungebunden.
Ich kann ja schon mal ein bisschen was sagen zum Bier. Also, ja, ich finde, es ist ein sehr, sehr, sehr typisches Brown Ale. Es ist etwas kernig, es ist schön bitter auch für ein Brown Ale. Es hat eben auch diese typischen Röstnoten, die ein bisschen in so eine, oder eigentlich sehr deutlich in schon eine sehr, 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 sehr bitterschokoladige Richtung auch gehen, röstig sind. Es hat schönen Körper auch insgesamt. Es ist auch ein bisschen astringierend auch im Mund, wie man es vielleicht auch von Kaffee auch kennt, eben auch durch dieses Rösten. Eben deswegen auch wieder auch ein sehr trinkanimierendes Bier, finde ich.
Trinkanimieren. Ja. Ich lerne heute Wörter, die muss ich in meinen aktiven Sprachwortschatz übernehmen. Trinkanimierend.
Ich finde schon, weil es hat eben auch sowas, was sehr Trockenes. Wenn man es auch vielleicht ein bisschen vergleichen möchte, es hat noch nicht ganz dieses Pelzige wie Tannin auch im Mund entwickelt, aber eben auch etwas sehr Ausfüllendes, sehr Trockenes im Mund. Natürlich durch Hopfen in dem Fall bedingt am meisten, weil es ist schon, es hat schon eine deutliche Bitternote, es hat deutlich Ibu, würde ich jetzt schätzen, es hat wahrscheinlich. Wie viel Ibu hat das? Über 50?
Steht, glaube ich, nicht drauf.
Ich würde mal so aus dem Bauch aus so 65 schätzen.
Nee.
Mehr. Zu viel? Noch mehr?
Weniger.
Weniger?
Du darfst die Röstbittere nicht unterschätzen.
Okay. Hm.
Aber ich finde es... Es hat ja so ein bisschen dieses Toffee-artige, oder da steht auf der Dose, steht ja auch Burnt Toffee, also dieses Gebrannte sozusagen. Das hat es auf jeden Fall sehr trocken, sehr vollmundig, nach hinten raus sehr bitter. Die Bitterkeit bleibt auf jeden Fall so hinten im Rachen irgendwie gefühlt. Aber ich finde es echt irgendwie lecker. Also, ne?
Ich finde auch, das ist mal was ganz anderes wieder. Also, es ist ein dunkles, was man so nicht kennt, aber schon irgendwie, also meine Assoziation, meine allererste war Espresso Martini. Weil auch dieser Drink ist so ein bisschen für mich so dieses, es schmeckt erstmal so ein bisschen wie ein kalter Espresso, könnte man sich so vorstellen, mit deutlichen Bitternoten, aber dazu gesellt sich was sehr, sehr passendes, malziges. Auch diese Karamellnote eben, ne? Ja. Was wir eben auch schon mal hatten, aber in einem ganz anderen Kontext diesmal. Spannend und anders.
Könnte ich so eine Dose sofort trinken. Ist echt lecker.
Schmeckt auch so ein bisschen, als würde man Ovo Maltine und Kaffee mischen. Kennt ihr noch Ovo Maltine?
Ja.
Ich nicht.
Ja.
Also ich kenne das Produkt, aber ich habe es nie.
Und es ist eigentlich auch für ein Brown Ale auch schon sehr dunkel.
Mhm. Ja, also ich meine, es ist halt aus Irland, ne? Also wir haben angefangen, das zu importieren vor 2 Monaten. Vorher gab es das nicht in Deutschland. Und Es ist halt wirklich eine Farm, die seit dem Mittelalter, seit 1400 irgendwas besteht. Und jetzt in der 16. Generation hat der Typ gedacht, ja, nur Getreideanbau, das läuft nicht, wir müssen Bier brauen. Und die brauen nur mit ihrem eigenen Getreide das Bier. Und machen dennoch irgendwie sehr, 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 sehr süffige Biere, mhm, die man gut trinken kann.
Ja, und da finde ich, glaube ich, auch das ganz Schöne dran, dass man immer jetzt auch, glaube ich, wenn man jetzt an Bier und Irland denkt, denkt man immer an Guinness.
Ja.
Und Guinness ist ja für sich, ja, es ist, ja, es ist ein Bier, das man auch gut trinken kann, das man halt kennt, weil es ist halt irgendwie irisches Bier. Aber wenn man dann halt doch merkt, dass es halt eben auch noch auch Besseres auch gibt aus Irland, weil du musst halt auch sehen, wo du überall halt auch Guinness bekommst, wie die halt auch, wo die ihre Brauereien auch überall mittlerweile schon haben. Es ist halt nicht, es kann eben auch so ein Bier, das irgendwie, wenn man, glaube ich, jetzt auch, wenn man jetzt denkt, hier dunkles Bier, Deutschland, ist es irgendwie auch immer ein bisschen süß, ist es sehr mit einer starken Malzcharakteristik, kann auch deutlich andere Ausprägungen haben, dass es eben auch viel, viel röstiger auch ist, trockener auch ist, ja. Und auch ein bisschen vielschichtiger ist, auch als Guinness ist. Was man, glaube ich, ein bisschen so erinnert, auch ein bisschen an Guinness, ist eben auch so eine leichte metallische Note, die Guinness noch deutlicher hat.
Klar, von der Röstgerste.
Ja. Weil es auch natürlich auch ein dunkleres Bier auch ist. Auch ein Guinness ist ja auch, ja, geht ja schon in so eine Stout-Charakteristik. Aber dieses, so ein Brown Ale, was man, glaube ich, nicht so kennt, oder auch eben ein normaler Biertrinker auch nicht so kennt, wenn du halt sonst hier nur, was kennst du hier? Köstritzer, was halt eben auch Schwarz, hier letztlich, ja, nur gefärbt ist.
Köstritzer, ja.
Es gibt ja wirklich ja auch, man kann ja Bier einfach auch umfärben. Ist ja auch erlaubt.
Ja.
Was ich übrigens bei diesem Bier in seiner Gattung des Schwarzbiers ganz angenehm finde, auch, ich weiß nicht, ob es an der Temperatur liegt, wenn man es jetzt so ein bisschen kälter trinkt. Es kommt eher erfrischend daher, wenn ich jetzt so an viele dunkle oder Schwarzbiere denke, die man so im Supermarkt kriegt. Die kommen häufig so sehr sirupartig, sehr süßlich, sehr dick, ja, dickflüssig daher, also so sehr nachtischmäßig. Und das hier finde ich, dafür, dass es ein dunkleres ist, doch relativ erfrischend und angenehm ja, drinky rüber. Ne? Also es kommt ja nicht so, ja, so sirupartig, nachtischmäßig daher.
Nee, das ist auch deshalb, das, was Daniel erzählt hat zum Guinness. Das Guinness ist halt viel volumiger. Ne? Also da würde ich schon eher sagen, da hast du irgendwie gefühlt so Brot im Glas. Ne? Und hier ist es echt so, das könnte ich mir auch an einem warmen Sommertag so wie heute vorstellen. Weil es einfach, es ist halt irgendwie so trocken, aber es ist auch so erfrischend. Deshalb, ich habe gesagt, könnt ihr mir echt nur vorstellen, so eine Dose, also aus dem, also ein Glas natürlich, so einfach so mal zu trinken, ne?
Wobei auch wirklich ja auch dieser große Unterschied eben auch zwischen Guinness und jetzt eben gerade diesem Brown Ale, der auch ist, ist eben auch die Art, wie es gezapft wird, eben auch, dass es eben mit Stickstoff, klar, gezapft wird. Es ist auch dadurch im Mund auch deutlich sirupiger, dass es eben nicht so prickelig ist, wie jetzt eben mit Kohlensäure versetzt.
Ja.
Wie das, glaube ich, auch, was man halt auch hier gar nicht so kennt, was wir, glaube ich, aber auch, was wir ja eben auch beim Biertasting ja auch mal so kurz angeschnitten hatten bei Brauart-Britische Biere, was du hier so gut wie nicht bekommst, ist sowas wie ein Cask Ale oder ein Real Ale, ja, das eben wirklich über so Pumpen auch gezapft wird, die nicht sehr stark mit Kohlensäure versetzt sind.
Gar nicht.
Wie du es auch mit vielleicht in Deutschland noch am ehesten vergleichen könntest, was der Justus auch kennt, es wäre U.
Au.
Ja. U, ein ungespundetes Bier. Also ein, das heißt ungespundet, das hat eben auf dem Bierfass kein Spund mit drauf ist, also kein, das wird nicht verschlossen, deswegen kann auch jetzt CO2 entweichen. Es hat nicht so viel CO2, es ist nicht so prickelig, es ist ein bisschen bekömmlicher in dem Sinn. Wenn man da noch kurz ausholen möchte, wenn man Das ist auch was, was man gar nicht mehr kennt, dass es, was es früher gab, auch in Wirtshäusern gab, waren Bierwärmer. Das ist nicht was wie Stacheln ist, wenn man vielleicht sowas kennt, aber dass halt eben Bier auch teilweise wärmer getrunken werden kann. Das waren einfach nur so Metallröhrchen mit warmem Wasser, die man ins Bier hängen konnte, die alte Leute einfach dann ein wärmeres Bier trinken konnten, damit es ihnen besser bekommt. Geht natürlich auch ein bisschen CO2 verloren, dadurch, wenn man eben das Bier erwärmt, weil halt einfach CO2 flüchtiger ist. Aber dass man halt eben sowas hier gar nicht kennt, wirklich. Dass es halt eben Bier immer sehr prickelnd ist und nicht so, ja, nicht so cremig ist. Ja.
Ja, ich hörte so ein bisschen im Hintergrund, höre ich irgendwie so ein bisschen Glockengebimmel. Weil, ja, es ist jetzt auch schon ein bisschen, wenn man so auf den Tacho guckt, ein bisschen später geworden. Ne? Es ist wie auf so einer guten Feier. Also,
fortgeschritten. Aber ja, wisst, ja? Wisst ihr, worauf ich jetzt könnte?
Ja, ich auch, da wollte ich jetzt hinleiten. Genau.
Auf
Döner.
Lustigerweise, das Geile ist, wenn ihr wüsstet, es gibt 100 Meter linke Seite, gibt's Dojum und ich kenne jemanden, der da gleich nochmal vorbeiguckt und hofft, dass sie noch offen haben.
Haben sie nicht.
Und sich hier durch den Laden.
Es tut mir sehr leid, das sagen zu müssen, aber. Die haben jetzt nicht mehr auf.
Ach, geht bitte, das ist ein Oberweg.
Ich will aber trotzdem einmal noch kurz den Schwenk zu dem Kohlensäure-Thema wagen. Und zwar, ich habe letztens ein gezapftes Guinness getrunken und dort war die Kohlensäure sehr, sehr niedrig. Ich weiß nicht, ob das charakteristisch für das Guinness ist oder ob das, weil ich meine, man kann das auch regulieren beim Zapfen, wie viel Kohlensäure, also zumindest wurde mir das gesagt. Ich weiß nicht, wie das im Einzelnen funktioniert. Es wird der Kopf geschüttelt, kann man nicht. Genau, aber es hat weniger Kohlensäure, ne?
Ja.
Ja, ich finde hier zum Beispiel im Vergleich bei diesem Bier die Kohlensäurestruktur angenehmer, weil es macht es für mich erfrischender besser, wenn das ein bisschen mehr Kohlensäure hat. Und bei Guinness habe ich immer so dieses, es wirkt irgendwie schon am Anfang so ein bisschen abgestanden mäßige. Ja, ja, und das hat mich wirklich gestört, auch beim Trinken, obwohl bei frisch gezapften ist man ja schnell eigentlich immer dabei, zu sagen, so oh, frisch gezapftes Bier, super. Mhm. Das war da definitiv anders, auch wenn ich den generellen Geschmack jetzt gar nicht so unbedingt komplett verteufeln möchte, ist das hier von der Struktur her oder vom Mundgefühl viel, viel angenehmer.
Klar.
Das ist aber, glaube ich, halt auch, wie man es erwartet, weil du bist halt gewohnt, dass Bier prickelt. Wenn du es aber halt auch in England bist und eben halt auch wirklich auch Biere wie halt ein Cask Ale oder Real Ale halt auch gewohnt bist, ist es halt auch ein anderer erwartbarer Geschmack für dich. Weil, ja, du kennst es halt einfach so. Und es ist halt eben hier im europäischen Raum so, dass du halt einfach Bier kennst. Es muss halt eben mäßig bis stark prickeln. Oder es gibt halt eben auch noch Bierstile, die noch deutlicher prickeln. Eben wie ein Saison, das halt eben fast schon so eine Sektcharakteristik haben kann.
Das kennt er ja eh nicht.
Neu. Okay, her.
Wisst ihr,
was? Scheißen in Ausstoß.
Und wisst ihr, was so richtig prickelnd jetzt wäre?
Bist du deppert?
Wenn jemand ein richtig dickes Ding jetzt mal rausholt.
So ein Schinken, Döner, ne?
So einen richtigen dicken Schinken.
So einen ganzen Schinken.
Und mal richtig
hier. Um unsere treuen Zuhörer nochmal bei der Stange zu halten.
Ja, und mal richtig auf die Traditionskacke haut. Ja.
Auf die Rubrikenchronik.
Ja. Da habe ich mir jetzt auch ein ganz.
Der muss jetzt nicht Schublad laden, ne?
Nee. Wieder die Kohlensäure.
Cheerio, Miss Sophie.
Ja, da haben wir doch hier, einen Schauspieler haben wir doch hier unter
das
uns.
Das wäre mit Cask Ale nicht passiert.
Nicht passiert.
Das stimmt.
Aber wir haben doch hier einen Schauspieler, habe ich diese Woche live gesehen.
Also, falls jemand eine Cask Ale Pumpe leihen möchte, wir haben relativ viele davon.
Okay.
Mit Gardena-Schläuchen als Bieranschluss.
Oh Gott. Also, Lebensmittelsicherheit wird ab Absurdum geführt, wenn es Gardena-Schläuchen. Ja.
Yep. Welcome to Britain.
Welcome to Britain.
So, Daniel
hau raus, den Schinken.
Ja. Deine literarische Empfehlung.
Habt ihr das jetzt nochmal kurz eingeworfen? Habt ihr das mit Absicht ans Ende gelegt? Oder,
die Empfehlung?
Ja.
Ja, das ist immer
so.
Okay. Damit man danach nochmal an den Kühlschrank
so muss. So konnte ich kochen und geh scheißen.
Heute zur zu unserer 50. Folge habe ich mir auch gedacht, ich muss jetzt hier mal hier ein besonderes Buch.
Der Silberlöffel.
Der ist aber nicht so toll, den habe ich auch, aber er ist halt irgendwie so, ist halt so ein Kompendium, wo man auch nicht weiß, ist es wirklich italienisch oder halt auch nur so, wie die Bibel auch irgendwie zusammengereimt.
Das stimmt, ja.
In dem Fall ist es ein nordisches Kochbuch. Ein sehr, 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 sehr schönes Kochbuch, das ich mal geschenkt bekommen habe von meinem lieben Bruder zu Weihnachten, aus dem ich eigentlich noch nichts gekocht habe, aber ich gucke es sehr, sehr gerne an, weil es sehr, sehr schön fotografiert. Es ist ein, ob es immer noch 3 Sterne hat, weiß ich gerade nicht.
Daniel, du würdest eigentlich sagen, es gibt ein gutes Sofakissen ab, oder?
Es hat einen sehr, sehr, sehr schönen Goldprägedruck.
Ja.
Von einem.
Auch da passt Bonsai. Das Hemd wieder zu, ne?
Collectibles.
Das ist ehrlich.
Das kann super sein.
Nee, es ich ist das auch. Buch vom Memo.
Ich sehe gar nicht, dass er ein Buch hochhält.
Nee,
es tarnt sich im Hemd. Vor dem Hemd. Also.
Ja. Es kann auch der Bart sein, in dem er gerade rumwühlt. Es ist sehr, sehr, sehr schön fotografiert, was mich ja auch immer sehr, sehr anspricht. Es sind sehr minimalistische Gerichte. Nordische Gerichte, die ich in der Form nicht nahe.
Bohnen und Speck.
Noch nordischer.
Lachs auf Tannengrün.
Ich habe zum Beispiel gerade aufgeschlagen hier ein Gericht, das heißt Kraftbrühe von der Wildente mit Preiselbeeren. Klingt schon mal sehr, sehr
gut. Bei den Pancakes.
Hast du den Namen schon verraten oder haben wir ihn verpasst?
Nee, er hat den Namen vom Kochbuch, glaube ich, noch nicht gesagt.
Es ist Kochbuch von Memo, einem, ich weiß nicht, ob es immer noch 3 Sterne hat, es hatte mal
das
3 Sterne.
Das hast du schon erzählt, ja?
Oder,
aber hat das, hat das einen Namen, das Buch?
Das heißt Mutter Erde.
Danke.
Da siehst du, guck mal, haben wir was gelernt.
Mutter Erde. Oder, was man, ich weiß nicht, ob man das hier kennt.
Fachkreisen auf Wiki und die starken Männer genannt.
Ein norwegischer Käse, ein Karamellkäse.
Karamellkäse,
ja.
Brunost. Da gibt es zum Beispiel auch hier Brunost-Törchen. Nee, die mag ich wirklich gerne. Ich finde den wirklich gut.
Nee.
Doch. Er hat was. Nee. Doch, was Südsalziges. Es ist wie Salzkaramell auf einer Stulle.
Den finde ich. Wie heißt der nordische Käse? Flensburger?
Nochmal.
Wie heißt der Käse?
Der Brunost. Nordische Käse Flensburger. Okay.
Den finde ich wirklich lecker. Oder es gibt auch hier, kann ich nicht essen, darf ich nicht essen, Kalbsbries mit Malz, Erbsen und fermentiertem Kirschsaft.
Würde ich jetzt sagen als Melzer, ich verstehe das Gericht nicht, aber
Oder säuerliche Merengen mit Knoblauch und Sprosse.
Wow. Wow. Ja, das ist ja ein dicker Schinken.
Oder es gibt auch hier was mit Waldameisen. Aber darf man hier in Deutschland ja nicht.
Danke, reicht.
Nein.
Das ist auf jeden Fall, also wenn wir uns jetzt gerade mit der Zukunft der Kulinarik aussetzen, wird das ja gerade Insekten ein immer wichtigeres Thema. Von daher ist das ja wahrscheinlich sogar ungewollt in dem Fall ein sehr, sehr modernes Gericht, wenn man so will.
Nö, also die sind ja generell sehr modern, auch eben was auch so Norwegen, Dänemark angeht. Weil ja,
das Buch sieht so aus wie von 1825.
Ich hatte
so
frei.
Also.
Nicht alle durcheinander, sonst höre ich es nicht.
Alles gut. Alles gut.
So, vielen Dank. Wirklich, wirklich sehr, sehr schön anzuschauen. Ich finde generell auch nordische Küche auch wahnsinnig interessant, weil sie auch sehr minimalistisch auch ist, weil sie sehr auch auf einem Kontext basiert, der sehr viel mit Jahreszeiten zu tun hat. Einerseits, weil es halt eben auch
frische Produkte gibt, weil man auch sehr, sehr viel mit fermentierten Produkten arbeiten muss, eben also auch viel mit Essigen arbeiten muss oder eben auch, wie es René Redzepi auch macht, teilweise auch mit stark fermentierten Sachen auch macht, eben mit Kombucha teilweise auch, dass man eben halt auch für das ganze Jahr auch Produkte hat, mit denen man arbeiten kann, finde ich es sehr, sehr schön. Man kann es, glaube ich, es ist ein bisschen schwieriger nachzukochen, weil teilweise auch Produkte und eben auch oder halt Zutaten auch etwas schwieriger zu bekommen sind oder auch in der Qualität vielleicht auch nicht gerade da sind, weil das ist eben auch was, was sehr wichtig ist, dass halt eben auch die Qualität der Produkte auch stimmen muss.
Und das waren auch schöne Worte, dass die Qualität der Produkte stimmen muss. So wie heute unsere 50. Ausgabe, würde ich sagen, ja, ne?
Die war.
Ja. Ich denke, wir machen damit für heute hier den Laden zu.
Wir könnten, glaube ich, noch ein bisschen immer weiter und immer weiter, und es wird uns noch was Interessantes einfallen, aber ich glaube, ja, es macht auch vielleicht Spaß für die Zukunft, dass man einmal nochmal sagt, Mensch, das war irgendwie nett, und das können wir wieder nochmal machen, wenn Bier und Wein sich dann mieten irgendwo sozusagen. Wir sind ja heute sehr dualsprachlich unterwegs und ja.
Dual trinke ich.
Dual trinke ich natürlich auch, ja. Und ja, ich möchte mich an dieser Stelle erstmal für den Gastgeber, zumindest für uns hier in Hannover, also bei dem bedanken. Einmal den Hauke von 33 Weine. Wie ihr heute gehört habt, hat er mehr als 33 Weine hier im Laden und nicht nur im Laden, sondern auch einen fantastischen Online-Shop bestimmt.
Wir haben auch welche übergelassen, muss man
sagen. Wir haben auch welche übergelassen, die könnt ihr euch dann natürlich nochmal im Nachgang angucken. Und dann möchte ich mich auch bedanken bei dem Mann, der den Abend eigentlich auch ein bisschen ermöglicht hat heute, nämlich den Justus von Brauart Britische Biere, der ja, mich am Ende doch ein bisschen an das Neinhorn erinnert hat, ne? Weil er immer Nein gesagt hat und der andere hat dann gesagt, der Daniel doch und Nein und doch, und wer das Neinhorn kennt, die Geschichte, wird sich da ein bisschen amüsieren drüber. Justus, auch von uns herzlichen Dank, dass du heute anwesend warst und mit deinem Fachwissen geglänzt hast. Natürlich so auch wie Hauke mit seinem Fachwissen geglänzt hat. Eigentlich sehr ja alle gerne, natürlich, ne? Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann möchte ich mich natürlich auch von meinem vom Tech-Team sozusagen des Podcasts bedanken. Bei Daniel und bei Jonas. Und ich denke, es ist eine gelungene 50. Folge geworden. Und schön, dass das alles geklappt hat. Und ich hoffe, dass es technisch auch im Nachgang alles klappt. Und mit den Worten sage ich einfach, schön.
Das sage ich auch. Schön, dass ihr hier wart. Danke für die Einladung an der Stelle. Und ich möchte noch hinzufügen, die Idee, die ich vorhin geäußert habe, dass man vielleicht mal seine Favorites austauscht in Sachen Bier und Wein. Ja, machen wir. Ne? Also, das
können wir alles abschreiben.
Du meinst die gemischte Miso weshalb warum Box?
Wenn du die so nennen willst, ja, das sehr gerne. Ich
jetzt hiermit.
Ja, dann machen wir das offiziell. Ja. Die gemischte Miso weshalb warum Box. Ja. Die wird bald im Handel erhältlich sein. Natürlich erst nach der Folge, die wir zu dem vielleicht nächsten Jubiläum, vielleicht auch wann anders, das müsst ihr natürlich entscheiden, erstehen kann. Von daher mit dem Gedanken möchte ich mich auch verabschieden und bedanken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und auch danke fürs Zuhören an alle Zuhörer und Zuhörerinnen.
Düsseldorf, habt ihr auch noch was zu erzählen?
Wir sind auch sehr dankbar.
Sehr gut. Ja.
Ja.
Und dann hören wir uns.
Ja, was ist mit mir? Woche. Was ist mit mir?
Ja, warte doch mal, du kommst doch jetzt, du kriegst deinen Sonderauftritt, das wollte ich jetzt noch erzählen. Unsere nächste Folge, wenn ich es richtig in der Agenda habe, könnte auch eine kleine Sonderfolge sein. Und der Mann, der uns vielleicht den ein oder anderen Leckerbissen übermittelt. Der hat jetzt das letzte Wort.
Ja, also nachdem jetzt erstmal so nochmal auf die nächste Daniel Folge da. Auf die nächste Folge, da könnt ihr schon mal sowas von gespannt sein, weil hier auch hier der Jonas und der Philipp, die werden so dermaßen abkotzen. Aber jetzt in dem Sinne möchte ich noch sagen:
Tausendjährige Eier.
Leider nicht, ist ja nicht. Convenience kann ich schlecht kühlen. Oder es wäre vielleicht mal ganz lustig, auch tausendjährige Eier bei 30 Grad Außentemperatur zu verschicken. Aber was ich jetzt noch schlussendlich sagen möchte, wäre noch, gibst mir noch eine Eitrige mit einem geschissenen Buckel und dem 16er Blech, bitte. Over, Jennifer.
Und auch ich möchte mich noch bedanken bei unserem sprechenden Perserteppich, dem Daniel. Und herzlichen Dank und einen wunderschönen Abend. Bleibt uns treu und wir hören uns bald zur Folge 51. Wieso, weshalb, warum? Bis.
Na sicher.
Bis Densen.
Auf die nächsten 50.
Ich will einen Hamburger, einen Cheeseburger, Riebelzwinge, Zwiebelringe, einen Hotdog, einen Eisbergsalat und Lakritze-Milkshake.
Ich finde, wir sollten gehen. Es ist mir hier zu laut. Ich kann nicht richtig kauen.
Niemand wird gehen. Keiner wird bleiben.